ARD.
Body Modification. Das ist die Richtung, in die uns die drei diesmal mitnehmen. Maximilian Pollux dachte, zusammen mit seinen Kumpels, es ist eine gute Idee, sich gegenseitig Temp-Tattoos zu stechen. Also Tattoos, die eigentlich nach 6 bis 24 Monaten komplett verblassen sollten. So wie Zaubertinte. Da war Max 16, die ganze Truppe hat sich also wild alles Mögliche gestochen, großflächig, in dem Glauben, dass es eben wieder verschwindet. Spoiler, die Tattoos gibt's heute noch. Und klar war das nicht die einzige gute Idee. Da waren auch noch die Keramikteile, die Max selbst geschnitzt und sich im Knast unter die Haut implantiert hat, in sein bestes Stück. Klar liefern Nina und Roman auch wundervolle Ideen. Ihr bekommt heute also einen wilden Ritt durch Dinge, die mitunter ganz schön heftig an und unter die Haut gehen.
Jetzt natürlich mal ganz im Ernst, also Body Manufacturing, alles, was du so an diesen Veränderungen vornimmst, könnte natürlich auch, ich will jetzt nicht für andere Leute sprechen, die solche Sachen mit sich machen, aber auch damit zu tun haben, dass du mit dem Status quo unzufrieden bist, auf irgendeine Art. Ich habe mir eine Nadel genommen, ich hatte eine kleine Nähnadel, habe aus dem Zwiebelnetz diese orangenen Plastikfäden, mit denen die Zwiebeln kommen.
Aber guter Gedanke an der
Stelle. Habe da einen ganz dünnen Faden rausgezogen, habe den noch ein bisschen dünner gemacht und habe damit mich selber genäht. Ich zeige euch jetzt mal kurz was man ja jetzt nicht mehr sieht, weil es war ja nur ein Bio-Tattoo.
Da ist der kranke Typ.
Und weißt du, was das Krasseste ist? Das ist absolut noch genauso zu lesen.
Qualität, die Biofarbe.
Einfach, es hat sich nicht verändert. Nichts.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Buenos dias.
Ein wunderschönen guten Abend.
Ja, buenas noches.
Oder auf Französisch, hola.
Genau. Oh,
boa noite. Komm, wir machen mal Portugiesisch. Boa noite.
Oh, übst du schon fleißig.
Dobry den.
Guten Abend.
Natürlich, in jeder Sprache sind wir zu Hause. Wollen wir gleich kurz die Kuh vom Eis schieben? Nee, jetzt machen wir erstmal, wir haben uns ja noch gar nicht vorgestellt. Kinder. Wer ist der im roten Shirt?
Der im roten Shirt ist der, genau, das ist er, der Prokrastinator, Junge.
Das ist natürlich heftig.
Ey, ich habe viel zu lange prokrastiniert in meinem Leben und fange jetzt immer noch an, neue Dinge anzufangen. Und das ist eigentlich das Geilste, was man im Leben machen kann. Neue Dinge immer
bin
wieder
ich bei
anfangen.
Dir.
Genau. Das war vor 5 Jahren, habe ich gedacht, ach komm, lass doch mal die 20 Jahre Drogensucht hinter dir, fang doch mal was Neues an, mach doch mal nicht an.
Mach doch mal clean.
Und dann habe ich mir gedacht, ey, die Therapielandschaft und das Hilfesystem ist gar nicht mal so geil und ich weiß gar nicht, ob es den Namen überhaupt verträgt und habe dann im Bereich psychotrope Substanzen einfach was geändert und ja, dadurch habe ich Max kennengelernt.
Also da kannst du auch sehr stolz auf dich sein und die Arbeit, die du jetzt machst, ist natürlich großartig und ja, ey, überhaupt geiler Typ, Roman. Nicht nur eine sexy Stimme. Weißt du, da steht auch noch was dahinter. Das ist ja das, wenn man dich erstmal so sieht, denkt man einfach nur ein gut aussehender Mann mit einer sexy Stimme. Aber dann kommt da noch was dahinter. Das ist eigentlich das Schönste.
Als ich dich noch nicht kannte, Roman, habe ich mir dich ganz anders vorgestellt. Also ohne jegliche Grundlage.
Mir ging es ein bisschen anders bei dir, Nina, weil ich hatte ja den Vorteil, ich konnte dich sehen. Und als du angefangen hast zu reden, wir haben ja das Privileg, dadurch, dass wir podcasten und in ein Mikrofon sprechen und viele Leute Kopfhörer aufhaben, wenn wir reden. Eigentlich ist niemand näher an euch dran als wir und das ist ein Riesenprivileg. Mhm. Danke dafür, dass ihr uns auch so nah an euch lasst. Und als du das erste Mal angefangen hast zu reden, habe ich gedacht, ach du meine Fresse, das ist nach meiner Stimme die geilste, die ich jemals gehört habe.
Oh, danke schön. Boah, das ist ein sehr schönes Kompliment.
Ich glaube, ich habe hier echt zwei krasse Stimmen angeschleppt. So.
Ran an Land gezogen hast du uns.
Geil, finde ich richtig geil.
Zack,
nee,
finde ich auch geil.
Also ihr seid wirklich ja auch, das muss man ja auch sagen, also ihr seid ja eine Triple Threat. So, ne? Also hier smart, gute Stimme und dann passt es noch zu diesem Podcast.
Ja.
Also das ist ja, mehr geht ja gar nicht.
Und ich freue mich so sehr, dass ich nicht nur irgendwie die Stimme des Rotlichts hier am Tisch sein darf, sondern auch vielleicht so ein bisschen die Stimme, ja, der Ladies. Also natürlich beleuchte ich nicht nur die weibliche Perspektive, aber ich bin sehr dankbar dafür, als Frau an diesem Tisch sitzen zu dürfen und auch die weibliche Perspektive beleuchten zu dürfen auf so vieles, was mir schon widerfahren ist oder was euch da draußen widerfährt. Und das ist ein großes Privileg, als Domina irgendwie Öffentlichkeitsarbeit beziehungsweise auch Präventionsarbeit oder Weiterentwicklungsarbeit leisten zu dürfen. Und wie du eben so schön gesagt hast, Roman, es gibt nichts Schöneres, als immer wieder neue Dinge anzufangen. Und durch diesen Podcast öffnen sich auch für mich immer wieder neue Fenster, neue Perspektiven und neue Türen. Und die renne ich ganz selbstbewusst ein, mit großer Neugier auf alles, was noch kommt.
Mit den Boobs voran.
Mit den Boobs voran, in your face.
Was war der letzte Glaubenssatz, den du durch den Podcast überdenken musstest?
Oh, das ist eine schwere Frage. Also der wichtigste Glaubenssatz, den ich überdenken durfte durch den Podcast, ist, dass meine Stimme was wert ist, weil ich früher in der Vergangenheit sehr oft gehört habe, dass ich meine Fresse halten soll, wortwörtlich, und sowieso oft, unabhängig davon, dass ich ein Mädchen und eine Frau bin, oft den Eindruck vermittelt bekommen habe, zu viel, zu laut und zu widerspenstig zu sein. Und auf dieser Plattform wird mir wieder gespiegelt, dass meine Stimme sehr wohl einen Wert hat und geschätzt wird. Und ich glaube, diesen Glaubenssatz aufzulösen, war für mich persönlich ja einer der größten Erfolge hier.
Geil. Geil.
Danke.
Und jetzt Ruhe. Ich hab tatsächlich, Alter, es ist ja wirklich, bei mir ist ja jede Woche was los, wenn wir Gäste haben, wenn ihr was erzählt und so. Ich glaube, vorletzte Woche war wirklich das mit dem Glaubenssatz wieder so, wo wir darüber geredet haben, wie ist es, wenn du tatsächlich ein Kind bekommst und es eben nicht gesund ist. Also da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, so kann man das handeln, wie kann man das handeln. Und da fand ich sie so krass, so dieses, sie wollte das auch nicht. Ich dachte immer, jeder, der das dann sich dafür entscheidet, hätte das sozusagen gesagt, wenn es so ist, dann mache ich's.
Ja.
So, ich habe nicht gedacht, dass jemand da so reinwachsen kann.
Ja, boah, so, das hat und mir das auch sehr viel Gänsehaut bereitet.
Ja, das war krass. Und das hat mir natürlich auch selber dann nochmal so, okay, wenn was wäre in dieser Situation, ja, okay, hat mir Mut gemacht, hat mir Kraft gegeben, war interessant. Ja,
auf jeden Fall. Ja,
krass, wenn wir schon bei Glaubenssätzen sind, würde ich aber auch noch ranhängen.
Mach mal.
Mich jetzt letzte Woche nochmal kalt erwischt, auf dem SWR Podcast Festival, was das Thema Ernährung angeht. Weil seit ich 40 bin, versuche ich mich viel mehr dazu mit zu beschäftigen. Ich versuche viel besser mit mir umzugehen, weil ich möchte gerne, also ich möchte gerne die anderen 40 Jahre haben. Und ich möchte die nicht ab 60 schon so unbeweglich und ungesund verbringen. Und deswegen habe ich mich nochmal ganz krass mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Und vor allem, welche heilenden Wirkung, welche Nahrungsmittel, und es klingt jetzt wie Hokuspokus, aber das ist es gar nicht. Das ist nämlich echte Nahrung, was echte Nahrung alles Gutes für unseren Körper tun kann. Und damit meine ich nicht den Körper von Roman, sondern den Körper von uns Menschen Gutes tun kann. Und da bin ich sehr dankbar für.
Ich finde interessant, dass du hinterher schiebst automatisch schon für dich selber und für alle anderen irgendwie dieses, naja, ist kein Hokuspokus. Da sieht man mal, was Pharma mit uns gemacht hat oder was diese Art von Schulmedizin schon mit uns gemacht hat. Dass wir denken, naja, das, was man isst, als irgendwie hat eine Wirkung auf wer man ist oder wie man sich entwickelt oder wie man sich fühlt, dass wir das als Hokuspokus. Also, weißt du, wie ich meine, dass wir im Kopf denken, ah ja, das, jetzt wird's aber Homöopath, jetzt wird's aber, ist doch klar, was wir in uns reinstecken, dass das eine Wirkung hat, so.
Voll.
Weißt du? Aber stattdessen, wir sind halt so nicht mehr erzogen, wir sind nicht mehr so erzogen, dass wir was präventiv verhindern, sondern wir haben halt gelernt, naja, du frisst, was du willst, dann nimmst du Pantoprazol, damit deine Magensäure runtergeht und irgendwann brauchst du halt dann irgendeine OP gegen Krebs und dann passt die Sache so.
Und weißt du, warum ich das so besonders spannend finde, weil, ey, mein Steckenpferd ist Konsumkompetenz. Und wir brauchen nicht anfangen, über psychotrope Substanzen zu reden, wenn du deine Hausaufgaben bei Essen nicht gemacht hast.
True.
Ja, gut.
Er hat die Tür aufgemacht, aber keinen gezwungen durchzugehen.
Genau, ja, genau. Hier ist die Tür auf, so. Dazu ergänzt so, hey, ich war selber lange Zeit, also hab darüber nicht nachgedacht. Das ist ja auch immer wichtig, weil mir sagen ja ganz oft Leute, warum sind wir nicht vegan oder warum? Ja, weil wir sind ja so und so aufgewachsen. Und das finde ich immer so interessant, weil wenn dann so jemand kommt, der halt wirklich dritte Generation Hotelier, so gesehen mit Schweinebraten, weißt du, so gefüttert als Säugling und dann Koch gelernt, weißt du, wo man auch sagt, so ja, du musst jetzt hier das zubereiten, und dann später mit Mitte, Ende 30 eine Entscheidung trifft, sein Leben zu ändern, dann ist das nochmal was ganz anderes, als wenn jemand so schon erzogen wurde, ne?
Absolut.
Ja. Absolut, ja. Und gerade, ey, Thema Lebensmittelindustrie, Thema Lebensmittelproduktion. Boah, das ist ein Rabbit Hole. Wenn du da anfängst, Junge, dann hast du gut zu tun. Und eigentlich muss man da aber rangehen. Und das heißt nicht, dass also ich will niemandem vorschreiben, wie er sich zu ernähren hat. Aber wenn wir unsere Urernährung anschauen, dann macht es ja keinen Sinn, sich heute komplett konträr zu ernähren.
So ist es.
Da werden wir bestimmt auch nochmal einen Experten zu einladen zum Thema Ernährung.
Gute Idee.
Aber hast dich auch noch gar nicht vorgestellt, du sportlicher.
Maximilian Mollux. Ich dachte, ich definiere mich über Besitz, ich definiere mich über, wie ich von außen wahrgenommen werde, und es war mir eben auf eine bestimmte Zielgruppe gerichtet, nämlich auf die Unterwelt. So, also ich habe gerade das letzte halbe Jahr echt nochmal so viel drüber gelernt, warum ich das getan habe. Und da werden wir bestimmt, wenn es eine nächste Staffel gibt, noch ausführlicher drüber reden. Warum suche ich im Außen, oder warum suchen auch viele Menschen im Außen etwas, was sie eigentlich nur im Inneren finden können? Meine Suche ging um Sicherheit, meine Suche ging um Liebe, meine Suche ging um Anerkennung, Aufmerksamkeit. All diese Dinge habe ich im Außen gesucht, weil ich sie mir im Inneren nicht geben konnte. Und die Stefanie Stahl.
Das Kind in dir muss Heimat finden.
Genau. Da steckt so viel drin. Und gerade bei Persönlichkeitsstörungen oder bei so Dingen, die ich getan habe, also antisoziale Persönlichkeitsstörungen, narzisstische Persönlichkeitsstörungen und so weiter, all das, was mich ausmacht, die haben alle damit zu tun, dass du eben ein frühkindliches, zum Beispiel ein Bindungstrauma hast, ein Entwicklungstrauma, und dann versuchst, diese entstandene Leere zu füllen in irgendeiner externen Reaktion. Und ich bin heute 41, ich kämpfe jeden Tag, seit ich das jetzt auch wieder so weiß, ich versuche diesem Kind das klarzumachen, so hey, wir können uns das heute selber geben. Wir sind nicht angewiesen auf den Vater, der nicht da war, oder das. Wir können das alleine tun. Wenn ich Liebe brauche, kann ich mir die selber geben. Heute bin ich groß genug dafür. Aber das ist natürlich echt ein täglicher Kampf, und manchmal rauche ich dann auch einfach Crack anstatt
dessen. Jetzt hört gerade eh keiner mehr zu, deswegen war es
ein Reaktionstest. Seid ihr noch wach?
Das ist natürlich auch Persönlichkeitsentwicklung per excellence, ne? Und es ist auch immer wieder krass, was, ich kann nur für mich sprechen, was ich durch diesen Podcast in den letzten, ja, fast 4 Jahren sind es ja mittlerweile schon, lernen durfte. Aber es geht heute auch um Entwicklung, ne?
Genau. Vorher würde ich gerne noch eine Sache sagen. Wir haben eigentlich eine andere Folge heute geplant gehabt. Wer uns auf Social Media folgt oder gerade der lieben Nina, hat es vielleicht auch mitbekommen. Wir wollten über was sprechen, was uns aufgefallen ist und was uns alle ein bisschen bestürzt hat. Es ist eine typische Internetsache. Es ging um eine Reaction zu einer alten Sache, die Nina gemacht hat. So, und es passiert jeden Tag 1000 Mal. Das ist nichts Neues. Aber wir würden da gerne nochmal drüber sprechen. Wir würden es gerne adressieren, wie in dem Video reagiert wird, wie die Community da, unter dem Video reagiert und was wir da rauslesen können, so als die Menschen, die wir heute sind, so, ne? Und die sich eigentlich ja auch mit so Dingen wie Mobbing beschäftigen. Und da sind ganz viele Mechanismen zu erkennen gewesen, die ich halt gerne ansprechen würde. Und dann hatten wir gedacht, wir machen da heute eine Folge und dann reden wir über dieses Video. Und dann dachten wir aber, der Sinn dieses Podcasts oder der Grundgedanke, warum wir heute ein Gangster, ein Junkie und eine Herrin hier sitzen, ist, weil wir gesagt haben, wir sind es leid, dass über uns gesprochen wird. Und so halten wir es auch. Wir wollen nicht über Leute reden, wir wollen mit Menschen reden. Und deswegen haben wir dem lieben Onion Dog, der dieses Video gemacht hat, eine Einladung zukommen lassen. Und es war natürlich ein bisschen kurzfristig, muss man auch ganz fair sagen. So, hey, in 2 Tagen komm mal hierher. Er hat gesagt, hey, hat heute keine Zeit, er hat aber nächste Woche Zeit. Und ja, jetzt hoffen wir, dass er den Termin hier wahrnimmt und sich mit uns zu viert hier hinsetzt und ein konstruktives Gespräch stattfindet zu diesem Thema.
Darauf freue ich mich sehr. Ich finde es auch immer besser, miteinander statt übereinander zu sprechen. Und auch wenn mir bewusst ist, dass man natürlich, was man ins Internet gibt, das bleibt für immer dort, das ist mir klar. Und dass auch Menschen unterschiedlicher Meinung sind, sollen sie auch sein, das ist mir auch klar. Aber wenn das zu weit auseinanderklafft mit unserer Vorstellung von einem respektvollen Umgang miteinander, dann darf der gerne mal kommen und mit uns reden. Vielleicht kriegen wir den ja sogar noch davon überzeugt, dass wir gar nicht so scheiße sind.
Weißt du, ich habe ja selber Reactions gemacht. Es ist immer so ein bisschen, ist eine Mischung zwischen der eigenen Meinung und was funktioniert, was ballert man auf ein Thumbnail, was möchte man erzeugen. Und es ist nun mal so, wir leben in einer Zeit, in der leider nicht Wohlfühlen, leider nicht Verständnis, leider nicht irgendwie Entwicklung, das ist, was am meisten zieht, sondern es ist einfach Empörung. Empörung, und je empörter die Leute sind, je empörter man Leute macht, desto mehr werden die Dinge halt geklickt. Algorithmus funktioniert nun mal so. Fertig. Und deswegen, ich weiß gar nicht, ob das alles so persönlich ist oder ob was da dahinter steckt, aber wir wollen jemandem auf jeden Fall die Chance geben, darüber selbst, sich seine Meinung dazu zu sagen. Und deswegen sehen wir uns da nächste Woche. Nächste Woche wird es hier also aufregend.
Spicy wird's.
Es wird spicy.
Auf jeden Fall spannend. Also vielleicht sehen wir dort auch eine Entwicklung. Und jetzt kommt die nächste Schweineüberleitung. Geht's heute auch um Entwicklung, ne?
Entwicklung? Ich weiß gar nicht. Ah, es geht um Modifizierung.
Ja.
Also Modification wäre so eher das fachwörtliche Wörterwort. Eigentlich bin ich auf die Idee gekommen, ich hatte heute einen Hautarzttermin. Hautarzt ist natürlich eine krasse Nummer.
Kann es sein, dass du jede Woche beim Arzt bist?
Ich gehe schon oft, ja. Aber es ist eine Vorsorgeuntersuchung.
Ja, das ist gut.
Ich war seit 3 Jahren nicht beim Hautarzt, hat er direkt gesagt. Sie waren seit 3 Jahren hier. Und ich so, ich dachte, das letzten Monat, das kam mir vor, als wäre ich gestern erst hier. Und jetzt komme ich da an. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Hautkrebs-Screening gemacht habt. Da geht es relativ schnell zur Sache so. Also da ist dann schon, das ist so ein bisschen wie im Knast. Also direkt raus aus der Buchse. Und dann stehst du, wenn mir jemand sagt, ausziehen, ich mittlerweile bin so schnell nackt, das könnt ihr gar nicht, also ich trage gar keine Unterhosen, weil damit es halt schnell vorangeht. Aber normale Menschen, in Anführungszeichen, haben ja, wenn du denen sagst, ausziehen, das habe ich nämlich auch im Knast schon erlebt, dann ziehen die sich bis zur Unterhose aus. Und dann stehen die so da mit der Unterhose und Leute denken, die hoffen, dass es dabei endet. Und bei mir ist es natürlich nicht so. Und dann kam ich rein und dann war ein Mann und eine Frau. Und er so, ausziehen? Und ich so, jawollo. Und sie so, soll ich raus? Aber da war ich schon nackt. Und ich so, und dann habe ich mein altes Ding gebracht, was ich im Knast auch immer zu den Beamten gesagt habe. Ich habe so rausgeballert, so, weißt du, sie müssen nicht raus, genau dafür trainiere ich doch. Aber dann habe ich gesehen an ihrem Gesicht so, unpassend. Und ich so, Entschuldigung, ich bin kein Creep, es tut mir leid, wieder die Nummer. So, ich sage manchmal Dinge, die ich nicht so meine. Wie oft, ne, ich das sagen muss, scheiße. Und dann stand ich so nackt da und dann machst du diesen ganzen Bilder. Und ey, ich bin ja so schlimm, ne, bei solchen Sachen. Ich kann mich mit meinen Füßen dann nicht auf diesen Boden stellen, weil ich denke, wer stand dann davor? Und dann stehe ich immer so auf den Außenseiten von den Füßen und auf den Fersen und so und versuche so wenig wie möglich vom Boden zu berühren. Das ist so dumm von mir. Ich habe so das Gefühl, wenn ich mit den Zehen dorthin komme, kriege ich Fußpilz.
Ja.
Also muss ich irgendwas tun, dass die Füße nicht... Ich stehe da wie ein voll...
Sag mal, gehst du in öffentliche Schwimmbäder?
Auf gar keinen Fall. Was redest du? Weil wir sind los mit dir. War das eine ernste Frage?
Ja.
Ey. Ich bin schon als Kind, da ist doch immer dieses Becken, wo du so durchlaufen sollst, und da bin ich immer am Rand so vorbei, so geklettert, so, ich so, auf keinen Fall, das Wasser ist Lava und so. Und wenn ich da irgendwie reingekommen bin, ich habe mich so geekelt. Dann gab's überall dieses Sprüh, habe ich viel benutzt, dann haben sie die irgendwann weg. Egal, nein, gehe ich nicht. Wenn, dann mit Bodyletten und so. Ins Wasser eh nicht. Wo wollten wir? Auf meinen Fersen, die Zehen so in der Luft, Zehenboden berühren, heißt Fußkrebs. Und sie guckt mir dann so hier auf die in die Private Parts, ja, zu Recht auch. Die Kerl hat gesagt, sie hat meine Eier unter die Lupe genommen. Also sie kam dann so ganz nah und ich schon so, oh Gott, ist das alles unangenehm. Und dann sagt sie, ach ja, sie haben ja da 2 Lipome. Und ich so, fuck, was immer es ist, ich will es nicht.
Für die es nicht wissen, Lipome sind so Fettverkapselungen.
Oh, danke. Unsere Heilpraktikerin weiß es.
Gutartige Fettgespülste.
Ja.
Auch gutartige Tumore genannt.
Wie hast du mich genannt?
Du bist wirklich ein gutartiges.
Gutartige Fettgespülste.
Wie nennen wir ihn denn?
Gemächt hat man bei der Bundeswehr.
Im kleinen Pollux. Mittelgroß. Ey, Durchschnitt. Bisschen über Durchschnitt. 6 Donuts. Nee, 5 Donuts. Wenn man jetzt so drauf. Wenn du als Donuthalter, dann
wir stellen
Donut,
uns alle
zwei,
bildlich vor.
3,
ja.
4, 5. Okay. Also, nur dass ihr wisst, bildlich vorstellen. Ich hoffe ja ein bisschen, dass Onion Dog heute zuguckt, damit er weiß, mit was es zu tun hat. So.
Wie seriös wir sind, ja.
Ja. 5 Donuts, mein Freund. Worauf wollte ich hinaus? Genau. Und dann sagt die, du hast da ein Diplom. Und ich so, nein, und trau mich gar nicht runtergucken und so. Und dann fällt es mir ein, ich habe da diese Implantate drin.
Am kleinen Pollux?
Am mittelgroßen Pollux.
Implantate?
Ja.
Implantate oder Transplantate?
Es ist, ich habe es schon so vielen Menschen erzählt und manche dachten danach, ich habe also so ein Implantat, das wie so eine Pumpe funktioniert, weil er sonst nicht funktionieren würde und hatten dann so voll Angst vor irgendwie dem Akt mit mir, weil sie dachten, oh Gott, was kommt da auf mich zu?
Das wird ganz skurril, dachten die.
Und ich habe immer gesagt, ja, ich habe da 2 Implantate, nicht erschrecken. Und dann dachte ich mir, was habt ihr euch vorgestellt, wie das aussieht, Mann?
Ja, wenn du sagst, ich habe das für Implantate, dann denkt man natürlich, da kommen solche Trümmer. So wie bei Implantaten denkt man ja wahrscheinlich relativ plakativ oft an einfach extrem große Brüste zum Beispiel, Implantate.
Echt? Jeder denkt an was anderes, glaube ich. Ich glaube, manche denken an Mikrochips.
Oh, das kann auch sein. Oh.
Ich denke an Mikrochips, wenn ich Implantate
höre. An die Regierung und an also Mikrochips.
Ich glaube, das ist eher eine Sichtweise eurer Hirnströme. Ich glaube, die meisten Frauen, die ich kenne, wenn der Mann sie vorwarnt mit nicht erschrecken, ich habe da zwei Implantate, dann geht man von vielem aus, aber nicht von so kleinen
Bitch-Tits.
Tic-Tacs.
Ihr seid beide fürchterlich. Also man muss was dazu sagen. Das Ding ist nämlich, ich habe mir die reinmachen lassen, als ich im Gefängnis war. Die Frage, warum, können wir jetzt auch noch gleich klären, wenn wir über Body Manufacturing an sich reden. Und jetzt kann ich euch eins zeigen. Ich habe nämlich damals... Das erste, was ich reingemacht habe, habe ich selbst gemacht. Da habe ich eine Porzellantasse kaputt gehauen und habe da aus dem Stückchen Porzellan was geschnitzt und habe das reingesteckt. Das war nicht so gut. Das ist auch heute noch drin. Das zweite, was ich dann machen habe lassen, da habe ich jemanden gefragt, der sowas kann. Also jemand, der ein handwerkliches Talent hat, habe gesagt, hey, kannst du mir so ein Tic-Tac schnitzen, das ich da reinballern kann? Also eine Kugel, man sagt auch Perle. Und er hat mir dann zwei gemacht. Weil,
woraus netter Mann. Diesmal?
Aus Plexiglas.
Und aus jetzt, Plexiglas.
Genau.
Wie so eine Linse, die man sich in die Augen macht.
Ja, eine Linse.
Bloß ein bisschen dicker, ne? Schaut mal, es ist so ein bisschen dick. Eigentlich ist es ist basically ein Tic-Tac.
Und du hast dir das implantiert.
So ist es ganz gut, ja.
Moment mal, von wo nach wo kommt, von wo kommt das da, wo, also, erklär mal.
Also, ich habe, das Ding war nämlich, warum ist das ganz passend so? Ich dachte nämlich, wir wollten ja heute, wir haben über viele Sachen gedacht, wir reden über Sexspielzeug oder so. Und ich dachte, wenn du da so Noppen dran machst, dann ist es ja viel abenteuerlicher. Und da hat dann die Frau mehr davon. Und dann, ich hatte ja zu der Zeit noch nie Sex. Ich bin mit 21 rein, mal 31
natürlich.
Raus. Ich war ja noch Jungfrau. Und dann dachte ich immer, nehmen wir jetzt das hier als, den Unterarm, ne, nicht den Finger. So, nehmen wir jetzt das hier als, nehmen wir doch den Finger. Nehmen, sagen wir das, wie gesagt. Sagen wir, das ist der kleine Pollux.
Nee, der mittelgroß, Daumen. Überdurchschnittlich groß,
ich mach
ja.
Zwei Finger. Und dann habe ich mich entschieden, hier oben dran zu setzen. Eins und zwei. Ja, weil ich habe ja gelesen darüber, wo der G-Punkt vermuteterweise ist. Und dann dachte ich mir, wenn ich da die Dinger hinmache, könnte theoretisch das da treffen.
Es könnte zu einem wirklichen Feuerwerk der Ekstase werden, dachtest du.
Puff!
Warum?
Warum?
War deine ich frage einfach mal ein bisschen ausführlicher. War deine Motivation, ist der Frauenwelt...
Ich hab auch
war
gedacht,
deine Mu und ich so, was kommt jetzt über meine Mutter? Ich will nichts über meine Mutter hören.
Und dann kam noch Mutti. Und
ja, genau, die Motivation. Hör auf, sag mir was nicht.
Schöne Grüße an Mama Pollux. Wir
genau,
mögen
die,
uns
die
ja
wird
gern.
Zu wenig erwähnt und in dem Zusammenhang hat sie sich sicher sehr gefreut.
Ich hoffe, war deine Motivation, die Frauenwelt nach deiner Entlassung damit absolut zu beglücken? Oder hatte es auch etwas mit möglicher Langeweile im Gefängnis zu tun? Oder ging es auch darum, einen Schmerzreiz zu setzen? Was waren die Beweggründe?
Alle drei. Also das eine ist natürlich schon der Gedanke, so hey, dann hast du wieder was ist besonders, das macht dich besonders, das ist was wieder, um ins Gespräch zu kommen, das ist was, wo ich wollte immer irgendwie ein bisschen besonders sein. Und das war so eine Möglichkeit. Das zweite ist, der kleine Pollux war ja gerade sozusagen im Urlaub. Also wenn, dann ist da natürlich der beste Zeitpunkt, wobei die medizinische Versorgung nicht die beste ist, aber du brauchst ihn gerade eigentlich nicht. Also kannst du damit arbeiten sozusagen. Und jetzt natürlich mal ganz im Ernst. Also Body Manufacturing, alles, was du so an diesen Veränderungen vornimmst, könnte natürlich auch, ich will jetzt nicht für andere Leute sprechen, die solche Sachen mit sich machen, aber auch damit zu tun haben, dass du mit dem Status quo unzufrieden bist, auf irgendeine Art. Jetzt nicht, dass ich mit meinem Teil unzufrieden war, aber es ist so dieses, ich war mit meiner Grundsituation natürlich extrem unzufrieden. Und jetzt gibt's eine Sache, die Gefangene, glaube ich, auf der ganzen Welt machen. Wenn du reduziert wirst auf dich selbst, dann hast du nur dich selbst. Und guck mal, wo kommen denn Tätowierungen her? Das kommt von Seemännern, die auf See auf sich selbst reduziert waren oder im Gefängnis. Diese ganzen Sachen oder dieser extreme Körperkult, also super viel trainieren, das sind alles Sachen, die du in Haft triffst. Genauso natürlich wie im Positiven vielleicht meditieren oder solche anderen Sachen. Aber so eine Veränderung jetzt an sich zu machen, du hast ja nichts. Also wo arbeitest du da? Natürlich an dem, was du kannst. Und ich habe schon immer dazu tendiert, in meinem Leben mit Schmerz Störgeräusche von außen leiser zu drehen.
Das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, über den ich noch nie so nachgedacht habe, weil ich habe was Ähnliches getan als Teenie mit 15, 16. Da waren meine Brüste dementsprechend klein und naturgemäß ist die eine Brust der Frau ein bisschen anders als die andere. Ne? Also der menschliche Körper ist nicht symmetrisch und meine linke Titte war etwas kleiner als die rechte Titte und das hat mich dazu geführt, die linke Titte piercen zu lassen.
Ja.
Weil die dann spannender und, keine Ahnung, also einfach...
Bam.
Ich würde nur klugscheißermäßig noch anmerken, indigene Völker haben auch Körperkulte, ohne dass es da um Haft geht.
Es geht, da geht es nicht um Haft, aber es geht um Abgrenzung bzw. Identifikation. Mhm. Also um zu zeigen, wir gehören zu diesem. Ich meine, die am meisten durchgeführte Modifikation auf der Welt ist wahrscheinlich die Beschneidung. Mhm. So, die ja ursprünglich auch ein Erkennungsmerkmal für semitische Völker war. So, wo man gesagt hat, so hier, du bist einer von uns. Mhm. Dass man das heute bei Phimosen heißt, glaube ich, oder so, also diese Vorhautverengung, dass man es da macht oder so, ist das eine. Bei mir wurde das als Kind gemacht ohne, glaube ich, absolute Not oder so. Ich weiß gar nicht, man macht es, man darf das machen, was ja, ich eigentlich auch ziemlich krass finde, weil es ist eine schon, also es sollte
es
eigentlich
wird ein
nur
Teil
gemacht
abgeschnitten,
werden.
Ja.
Sollte religiös meiner Meinung nach verboten werden, sollte meiner Meinung nach nur erlaubt sein aus medizinischen Gründen, weil tatsächlich die Empfindung in der Eichel beeinträchtigt wird durch das, dass die immer draußen ist. Heißt, du nimmst deinem als junggeborenen Kind ein Teil seiner Empfindungsfähigkeit. Allein schon die Vorhaut zurückzuziehen beim Sex oder wieder hochzutun oder damit zu spielen oder whatever. Das zu sagen, ja, es ist leichter sauber zu machen, deswegen nehme ich das dir. Bedenklich. Ist jetzt nicht so, hi Mom, danke. Aber es war halt leichter, so war es halt leichter, damit umzugehen. Ich verstehe es schon. Ist auch okay. Sieht besser aus, meiner Meinung nach. Aber es ist was, eine Entscheidung, die eigentlich der Junge selber treffen sollte. Ab
der Schwanzträger selber tragen dürfte.
Also bin ich vollkommen dabei. Recht auf Selbstbestimmung. Genauso wie eine Taufe. Also ich finde es, warum...
Naja, also genauso wie eine Taufe. Ein Stück vom Schwanz abschneiden.
Das ist das Gleiche.
Ich würde lieber getauft werden. Jetzt
ich meine das Prinzip der Selbstbestimmung. Du hast, du hast ja in der Regel in dem Alter kein Recht mitzubestimmen, ob du da jetzt untergetaucht wirst oder nicht.
Aber die Taufe ist reversibel. Du kannst aus der Kirche austreten und die Frau kannst du schlecht wieder dran nähen. Wir haben dich verstanden.
Aber ich wollte es schon nochmal einordnen, weil das eine, also ich würde, wie gesagt, frag dich nur, was du jetzt lieber aufgezwungen werden bekommen würdest. Eine Taufe oder eine Beschneidung.
Jetzt gerade in meiner aktuellen Situation. Ja.
Kostenlose Beschneidungen.
Taufe gegen Vorhaut.
Das ist unbedingt, was wir brauchen. Nee, also das war ja, ich meine, und ich habe mich da auch nie so ernst genommen. Ich hab auch ein Piercing gehabt schon, ich glaube Frenum heißt es. Also da, wo dieses Vorhautbändchen ist, dieses Lippenbändchen, da habe ich ein Piercing durchgehabt, weil meine damalige Freundin war Piercerin.
Und reicht als Grund vollkommen aus, kann ich nachvollziehen.
Die Story ist auch übel. Die mussten damals, also vor einem Meister, das zeigen, damit die ein Zertifikat bekommen hat. Es war irgendwann 98 oder 99 und da gab es in ganz Nürnberg, glaube ich, 3 Tätowier- und Pierce-Studios, mehr gab es da nicht. Und dann ist der Typ nicht gekommen, den sie piercen wollte. Der hat gekniffen im letzten Moment, das Model. Und dann war ich dran. Und dann habe ich mich halt hingelegt und so. Und ey, diese Prüferin schaut, so steht so da. Meine Freundin schaut da, Handschuhe drauf. Und in dem Moment, wo die Handschuhe drauf macht, also wir brauchen jetzt nicht den Unterschied zwischen Fleisch und Blutpenis, glaube ich, erklären, oder? Also. Und meiner hat sich von seinen 6 Donuts auf... Ein Monat hat er sich sowas von verkleinert, sowas habe ich später erst wieder gesehen, 3 Tage wach auf Koks irgendwie so. Und der war so klitzeklein der hatte richtig Angst. Der war nicht so gut. Und sie so zupfelt ihn so lang und ich so zu dieser Prüferin, ey, ich sag Ihnen, das ist also überhaupt nicht typisch für mich.
Ich bin kein Creep.
Warum habe ich bei dieser Erzählung den Film Hangover im Kopf, wo die so sagen, was ist das? Ein Pilz?
Ja. Es war wie ein kleiner mexikanischer Hut, sah auch so. Und dann hat die da reingepierst. Es war übel und am selben Tag habe ich noch Brustwarze auch noch, weil der auch nicht da war. Und dann hatte ich diese ganzen Piercings drin und die sind mir auch eins nach dem anderen rausgeeitert gefühlt, also es war nicht schön.
Boah, da bleibt man auch halt ständig hängen, ne? Also meins auch seit 100 Jahren nicht mehr drin, weil ich finde das auch also unangenehm.
Ich muss ehrlicherweise sagen, Piercing, also wir reden ja noch über verschiedene Body Modifications heute und Piercing ist das, was ich am wenigsten von denen, die ich vorher kannte, verstanden habe.
Piercing? Warum? Das ist doch offensichtlich das Einfachste.
Ja, das ist das Einfachste zu machen. Aber ich persönlich verstehe es nicht. Ich bin ein Riesenfreund von Tätowierungen, aber mir Metalle irgendwo hin durch den Körper drücken zu lassen, das verstehe ich nicht.
Ja, aber du trägst halt auch keinen Schmuck. Ja, genau. Nee, Roman ist nicht der Schmucktyp, ja, so, ne?
Nee, nee. Aber so ein Augenbrauenpiercing hätte ich bei ihm eigentlich schon vermutet.
Safe. Also ja, das wäre so in der Augenbrauenpiercing. Zeit.
Nur der Prinz Albert.
100%.
Prinz Albert, ja. Ja. So ein, mit so einem Finger unter, Mittelfinger dick.
Im Shiitake-Pilz. Oh.
Nee, also das Ding, warum machen Leute das natürlich? Es gibt diese ästhetischen Gründe, es gibt dieses Schmerzding. Mhm. Ich hatte eine Freundin, die Tätowiererin, Piercerin, Bodymod und so alles gemacht hat. Da habe ich mal einen Prozess mitbekommen von Scarification, was auch tatsächlich ja von Naturvölkern kommt und so. Und die hat
also
sich damals wunderbar spannende, interessante Göttin von einer Frau, deren Ausstrahlung im kleinen Finger den ganzen Raum irgendwie in Flammen gesetzt hat. Leider arrogant. Komplett super arrogant, würde andere sagen. Weißt du was, die hatte sogar eine eigene Meinung und die hatte auch eine bestimmte Vorstellung von dem, was sie mit an den Tisch bringt. Aber gut.
Frauen mit einer eigenen Meinung, ekel aus.
Aus.
Alle beide. Aus. Nächste Woche. Hier, Schweigefuchs.
Die unfassbare Frau. Liebe ich wirklich auch heute noch. Aber wie das oft mit also wunderbaren Frauen ist, ja, schon auch recht verrückt so. Das weiß ich auch. Das ist auch okay. Und der Zauber war so, also pass auf, ich habe erlebt, sie hat sich Scarification machen lassen auf ihrem Bauch. Und
auf
zwar
dem Bauch auch noch.
Das Logo einer Videospielefirma.
Wow.
Nein, nicht die mit dem Sound am Anfang.
Eine Sonne.
Ah.
Und Ubisoft ist das, glaube ich. Mhm. Und die hat es so als Rillen reinmachen lassen. Oh. Und dann musste die jeden Tag, abends, hat die dann dieses Grind abgewaschen. Mit warmem Wasser, hat es mit Salz eingerieben, also richtig fest, richtig eingerieben und am nächsten Tag dasselbe Spiel wieder. Also so 2-3 Mal am Tag. Und was dadurch passiert ist, diese Narbenbildung, das wird so ein bisschen wulstig.
Keloid.
Und es sah super krass aus. Und wenn du da mit der Hand drüber gerieben hast, sagen wir mal, dann war das wie ein Kühlergrill so ein bisschen. Wunderbar. Aber ich habe natürlich, worauf ich hinaus wollte, dieser Prozess des Pflegens, des sich selber Schmerzen zufügens, gleichzeitig dafür zu sorgen, dass es sich nicht entzündet und dass das passiert, was du willst, dass sich ja über Wochen hinzieht.
Teilweise da geht's Monate.
Da geht es auch drum. Also es geht nicht nur um dieses Ergebnis, sondern es geht auch um dieses Prozess. Dieses Prozess des Entstehenlassens und dabei eben Schmerz zu empfinden, ist natürlich auch ein Teil davon. Mhm. Und so war es bei mir auch mit diesem Implantat. Ich habe das machen lassen.
Ich habe da eine Frage zu machen lassen. Also hast du da so ein Vertrauensverhältnis zu einem anderen Insassen, anderen Häftling gehabt, dass du sagst, hier ist der kleine, mittelgroß, durchschnittliche, überdurchschnittliche Pollux.
Bitte.
Bitte hilf mir, den noch mehr zu einem einzigartigen Körperteil zu machen. Oder wie kommt man dazu, jemand anders daran zu lassen? Also ich kann mir vorstellen, so sehr wie du den liebst, ist es gar nicht so einfach, den aus der Hand zu geben, oder?
Also man muss wissen, dass wir natürlich im Gefängnis uns jeden Früh, also wenn du aufstehst, dann greifst du erstmal einen Penis des anderen Mannes.
Ja,
einfach. Das ist so ein Ding, das gehört sich einfach einmal kurz rauf, runter, wie bei der Bundeswehr, überall wo Männer sind. Männer machen das immer, manchmal einfach auch Tisch rein, Mahlzeit. Und dann nimmst du kurz, überprüfst, greifst ihn einmal komplett halt. Ne? Wir nennen es auch Schaften. Ne? Einmal, das ist ganz normal. Das wissen jetzt Leute nicht, die nicht im Gefängnis waren.
Ja.
Oder bei der Bundeswehr.
Und deswegen hätte ich das natürlich machen können, aber ich war da, zu dem Zeitpunkt hatte noch nie ein anderer Mann meinen Penis in der Hand, außer der Arzt, der mir die Vorhaut weggeschnitten hat, und deswegen war ich da leicht misstrauisch. Da war ich da leicht misstrauisch und dachte mir, das mache ich selber. Und es gibt eine Version, wie du das machen sollst. Und wenn du die jetzt übernimmst, bist du natürlich nicht ein ADHSler namens Maximilian Pollux, sondern wenn du die hörst, die Version, denkst du dir, ach nö, da fällt mir was Besseres ein. Also habe ich eine Rasierklinge genommen. Und ich habe diese Rasierklinge genommen und wenn jetzt die Haut so hochzieht, ich habe die Haut so hochgezogen und bin dann mit der Rasierklinge rein und habe angefangen zu schneiden. Und als ich diese halbe Rasierklinge, also nicht eine große, breite Rasierklinge, sondern die Hälfte davon, müsst ihr euch vorstellen, aus einem Einwegrasierer.
Logo.
Wenn du den aufbrichst, diese orangen oder blauen Einwegrasierer, dann hast du so eine Klinge, die ist so schmal, sehr, sehr schmal, vielleicht 3 Millimeter breit.
Das ist keine Empfehlung zum Nachmachen. An der Stelle einmal ganz deutlich gesagt.
Außer ihr wollt unbedingt das machen. Dann
macht es von einem Profi. Lass es von einem Profi machen.
Macht es, würde ich auch sagen. Ich bin Profi. Hallo, mein Name ist Profi. Ich so vorm Spiegel kurz mir die Hand geschüttelt. Ich habe Vertrauen in dich. Dort natürlich auch kein Desinfektionsmittel. Du musst alles mit Feuer machen, damit es irgendwie passt. So, weißt schon. Und da bin ich da rein mit der Rasierklinge und dann habe ich gemerkt, ach shit, das Loch ist viel zu klein. Weil wenn du jetzt so einen TikTok, stellt euch einen TikTok vor, ihr denkt, ihr zu wissen, wie groß das Loch sein muss, dass man einen TikTok da reinschieben kann. Ihr irrt euch. Weil Durchmesser und Ding, das ist sehr, sehr schwer zu sehen, wie breit es wirklich sein muss. Viel breiter sein, als ihr denkt. Also musste ich jedes Mal noch ein bisschen nachschneiden. Und bin dann immer so rein und hab das so nach unten gesehen. Und es war sehr unangenehm.
Okay.
Irgendwann habe ich es dann geschafft.
Keine weiteren Details, bitte.
Irgendwann habe ich es dann geschafft, hatte es dann da drin. Und hab dann gemerkt, dass jedes Mal, wenn ich runtergeschaut habe, ist es wieder rausgeflutscht.
Oh nein, das ist ja der Worst Case, wenn man schon am Ziel ist.
Ich bin fertig eigentlich, was soll ich jetzt machen? Und dann, ich kann es jetzt nicht wieder zulassen lassen und bla bla bla. Und jedes Mal, wenn ich runtergeschaut habe, ist es wieder raus. Es hat nicht drin gehalten einfach. Die Tasche war zwar groß genug, aber es ist nicht drin geblieben. Also was habe ich gemacht? Ich habe mir eine Nadel genommen, ich hatte eine kleine Nähnadel, habe aus dem Zwiebelnetz diese orangenen Plastikfäden, ja, mit denen die Zwiebeln kommen.
Aber guter Gedanke an der
Stelle. Habe da einen ganz dünnen Faden rausgezogen, habe den noch ein bisschen dünner gemacht und habe damit mich selber genäht.
Oh!
Das war smart und ich bin beeindruckt von deinem Erfindertum, weil ein die Mann, Not macht nicht. Erfinderisch, ja?
Genau, ich habe die Nähe selber genäht, ja.
Wie lange hat deine ganze Prozedur gedauert, frage ich mich. Wir erinnern uns vielleicht an eine alte Story, in der ich mir ein Nasenpiercing selber gestochen habe und das hat Stunden gedauert, bis ich da durchgebohrt
ich
bin.
Ich würde auch sagen 2,5 Stunden.
Oh,
eineinhalb, zwei, also zwischen 1,5 und 2 Stunden.
Hattest du auch diesen kalten Schweiß schon?
Ey, als ich überall fertig war und in den Spiegel geschaut habe, hat mich eine fremde Person angeschaut. Also serious, ne? Eine fremde Person. Ich habe mich nicht erkannt. Ich hab ausgesehen, wie wenn ihr, kennt ihr das, 3 Tage wach und du schaust in den Spiegel.
Ja,
so,
genau.
Ich habe Augen gehabt, als wäre ich, also es war seltsam. Die waren ganz schwarz. Auf der Stirn hatte ich so Perlen an Schweiß. Das ist nicht mal runtergelaufen, sondern die waren einfach so auf der Stirn wie so Pickel. Und jetzt ist es erstmal ein bisschen zugeheilt, was natürlich auch ist. Du wachst in der Früh auf, überall ist Blut und so, aber du hast dieses Gefühl, wenn ihr schon mal eine neue Tätowierung hattet oder irgendwas, oder wie du das damals mit dem Nasenring, du konntest jetzt kaum warten, in die Schule zu gehen und den zu zeigen.
Ja, Präsentation.
Dieses Gefühl in der Früh, geil, krasser Typ, du hast was geschafft.
Genau, ja? Das Gefühl hatte ich damals nämlich auch. Ich wusste beim Aufwachen morgens gar nicht, was war nochmal. Und dann bin ich drauf gekommen und es hat sich angefühlt, als hätte man mir gesagt, ey, heute ist Weihnachten und Geburtstag zusammen. Dass ich das gestern durchgezogen habe, das war so ein Adrenalinkick. Mit diesem Vibe geht man in den Tag.
Und dann musst du halt heilen. Ne? Dieser Heilungsprozess auch,
Lassen wir ein bisschen was weg. Apropos, lassen wir ein bisschen was weg. Also,
ich wollte eine ganz andere Geschichte eigentlich erzählen.
Genau, ich will gerade darauf kommen. Und zwar, bitte sag mir, dass das deine einzige Body-Modification-Idee war, die von dem Kaliber ist.
Naja, ich habe es dann nochmal gemacht. Also, aber egal. Eigentlich wollte ich euch nämlich erzählen, als ich das erste Mal gemacht habe. So, und da war ich so 15, 16.
Ah.
Und wir saßen bei der Freundin, die mich später gepierst hat. Und wir hatten eine Tätowiermaschine. Das erste Mal.
Und, selbst gebaut? Aus dem
Nein, eine echte aus
von
einer
eBay
Maschine.
Bestimmt,
eine
oder richtige, andere Versandhäuser.
Nö, die war die kannte Tätowierer. Wir hatten eine richtige Tätowiermaschine.
Ach so.
Und jetzt kommen wir zur guten Idee. Die Farben waren, früher hat man Bio-Tattoo gesagt oder Temp-Tattoo, also temporäres Tattoo.
Mhm. Also eigentlich nicht permanent.
Genau.
Ach so, wie dieses Henna.
Nee, die haben gesagt, es hält so 6 Monate bis 2 Jahre.
Und also, ist nicht pflanzlichen Ursprungs, der Farbstoff, schätze ich mal.
Ja, könnte schon sein, weil die früher auch immer Bio-Tattoo gesagt haben. Ich weiß gar nicht, aus was das Zeug ist. Ich weiß nur, dass drauf stand, das ist genau dumm. Verbrannte Bibel. Das war immer. Sorry, das war ein Plastik. Ja, Ruß einer verbrannten Bibel so. Und dann dein eigener Urin und so. Und dann tätowierst du dich dann.
Farbe draußen.
Das Ding war, ich habe das natürlich geglaubt und dann saßen wir da und wir waren alle so 50. Ich glaube, der Älteste war 17, 18 oder so, der Jüngste 15. Der Jüngste war der Pierre, der war 13, 14. Und wir saßen da und hatten diese Tätowiermaschine. Und sie so, ich mache jetzt heute nichts mehr, ich gehe jetzt pennen und bla bla bla. Und dann ist sie schlafen gegangen und hat uns Jungs irgendwie alleine gelassen mit dieser Tätowiermaschine.
Oh.
Und dann hat es natürlich nicht sehr lange gedauert, bis der Erste gesagt hat so, das ist doch scheißegal, das geht doch weg in 6 Monaten, lass mal machen.
Boah, ich hätte alles gemacht. Er hätte mir das Gesicht tätowiert, ne?
Wir haben angefangen. Keiner von uns je tätowiert vorher. Aber manche natürlich mutiger oder halt entschlossener. Du kannst doch voll gut taggen, mach du mal. Und dann haben wir angefangen, uns voll zu tätowieren. Und ich habe mir den Schriftzug ausgesucht aufs Bein. Ich dachte, es wäre cool, wenn ich mir da Ill tätowieren lassen würde.
Ill.
Cause I'm the illest brother
du
ever.
Du bist so ein kranker Dude.
Ich bin krank, verdammt. So. Und da habe ich mir aufs Bein machen lassen. So. Es war, ging auch ein Massaker, weil natürlich noch nie jemand tätowiert
viel
hat.
Viel zu tief, viel zu einfach schrecklich.
Oh, du hast manchmal gehört, wie die Maschine so als würdest du Fleisch klopfen. So. Das hat sich wirklich, und dann so, Blut spritzt und
einfach weitermachen.
Aber ich bin ja ein bisschen schon, ich hatte schon immer so, egal wie zu oder wie drauf oder was, ich habe schon immer so ein bisschen Selbsterhaltungstrieb. Andere, okay, mach mir ein Tribal hier so auf dem Bauch. Und dann ging es irgendwie los, so ein Tribal. Und dann ist es aber nicht symmetrisch geworden. Und dann so, okay, noch ein bisschen größer, noch ein bisschen mehr nach links. Ah, shit, jetzt ist links wieder größer. Ein bisschen mehr nach rechts. Okay, jetzt haben wir es gleich. Noch ein bisschen mehr nach links. Und am Schluss hat er anstatt so einem kleinen, filigranen, arschgeweihmäßigen Tribal, hatte der einen Rohrschach Test halt in zwei Handflächen groß auf dem Bauch, andere komplette die Arme Bauch voll. Hier so ein Rattenkopf, der aussah wie auf die Hand, weißt du?
Oh Gott, Alter.
Und alle so, naja, ist ja ein halbes Jahr geht schon und so, ein halbes Jahr geht schon. Ja, das war meine erste Body Manufacture Erfahrung.
Und es war tatsächlich 6 Monate, oder was?
Ja, du, ich war damals so 15. Ich bin jetzt 41. Ich zeige euch jetzt mal kurz was, was man ja jetzt nicht mehr sieht, weil es war ja nur ein Bio-Tattoo.
Da ist der kranke Typ.
Und weißt du, was das Krasseste ist? Das ist absolut noch genauso zu lesen.
Top-Qualität, die Biofarbe.
Einfach, das hat sich nicht verändert. Nichts.
Scheiße. Also,
verrückt, Alter. Das war dein erstes Tattoo auch?
Mein erstes Tattoo, ja klar.
Alter Vater. Ich war wahrscheinlich tattoo-mäßig der Vernünftigste hier. Aus liquiden Gründen.
Und ja, wir haben ja auch nichts dafür bezahlt.
Ich habe mein Geld für Drogen ausgegeben.
Mein erstes Tattoo war auch 15, hat nichts gekostet. Ist ja eine ähnliche Geschichte.
Auch,
ich bin ja eine Frau.
Aber du bist wunderschön.
Ich habe mein erstes Tattoo bei der Bundeswehr stechen lassen.
Oh.
Auf der, also nicht bei der Bundeswehr, sondern während der Bundeswehrzeit, als ich denn endlich Geld hatte. Also mehr Geld, als ich ausgebe für Stoff. Und das müssen schon genau sein. Und das ist eine Vogelspinne auf der Wade.
Oh, und wer es nicht weiß, du hattest auch mal eine Menge Spinnen, ne?
Ja, dreistellig.
Finde ich auch cool. Mein erstes Tattoo war auch mit 15 in meinem Kinderzimmer tätowiert, ebenfalls mit so einer Tattoo-Maschine, die vorher noch niemand in der Hand hatte. Nee, unterm Fuß. Und zwar haben ja Barbie-Puppen unterm Fuß so ein Stempel Made in China und ich habe dort Made in und dann, wo ich halt aufgewachsen bin.
Geil.
Ja. Cool, coole Idee.
Und es ist halt unterm Fuß. Ich dachte mir damals schon, wenn ich das irgendwann nicht mehr sehen kann, ich sehe es halt eh nicht, wenn ich nicht will.
Dann verdienst du mit deinen Füßen später Geld. Wer hätte das gedacht? So,
Millionen. Weißt du,
wer hätte das gedacht?
Ja, wirklich.
Was haben wir noch so? Max hat, wann war das? Vor 1-2 Jahren oder was? Hast du eine grandiose Idee für ein Tattoo gehabt? Handschellen?
Das habe ich während im Livestream machen lassen damals in einem YouTube-Video. Es war, wir haben dann eine Zelle nachgebaut in so einem, das war so kalt und es war schrecklich. Und,
aber coole Nummer.
Nachhinein, ja, war eine coole Nummer. Der, war auch der freche Franz. Muah, Küsschen geht raus, guter Mann. Im Nachhinein sind mir die ein bisschen zu klein gewesen. So, ich hätte die lieber größer machen sollen. Ich war dann gar nicht so zufrieden, dass ich, also vom Gesamtkunstwerk, so hätte ich es anders machen müssen im Nachhinein. Aber die sind tadellos gestochen, nur ist es mir eigentlich zu klein. Ich habe super viel machen lassen mittlerweile. Ich nehme das gar nicht so ernst mit den Tattoos.
Ja,
hier den Rücken hat die Frau gemacht, liebe Dido, die mit dem Kühlergrill auf dem Bauch. Also,
cool.
Das haben wir in einer Session machen lassen, irgendwie 10 Stunden oder so.
Aber also, weil wir ja über, gerade bei Tattoos kann man ja super viel darüber sprechen. Haben die Sinn? Haben die keinen Sinn? Ist es einfach nur Deko, hat es einen tieferen Sinn. Über meine Lebensuhr haben wir ja schon gesprochen. Wie ist es bei dir, Nina? Du hast einen Totenkopf auf dem Arm, ne?
Mhm, auf dem Oberarm. Das war mein erstes offizielles Tattoo. Da wusste meine Familie nicht, dass ich bereits tätowiert bin. Und das war das erste offizielle Tattoo. Mit 15 kann man sich auch mal einen Totenkopf auf den Oberarm machen lassen, wo eine Blume rauswächst. Hat mein Bruder gezeichnet. Und deswegen liebe ich das trotzdem sehr. Und das bedeutet irgendwie auch so für mich, also der Totenkopf ist natürlich irgendwie eine Endstation, aber da wächst halt diese Blume raus. Und es geht immer weiter, so auch wenn du denkst, es ist vorbei, du weißt nie, was da noch kommt. Und ich mag das, auch wenn es mit 15 eigentlich ein krasses Motiv war.
Das ist, eigentlich sieht es aus wie ein Erwachsenen-Tattoo.
Also das wurde schon mal gecovert. Also am Anfang war natürlich nur so ein Totenköpfchen mit einer Blume und jetzt ist das eine fleischfressende Pflanze und um den Totenkopf rum und dann auch ein paar Sprüche und so. Also das ist dann ein bisschen gewachsen. Aber ja, mit 15 die Grundidee. Stell dir mal vor, in der 9. Klasse so ein Ring in der Nase, 20 Piercings im Gesicht und dann Totenkopf auf dem Arm.
Ey, ich finde ja, du sahst irgendwie mit 15 sahst du älter aus als mit 25.
Ach nee.
Ich weiß nicht, was da los war.
Also, das war so praktisch, Leute. Ich bin überall hereingekommen. Überall.
Wisst ihr, was ich immer haben wollte? Ja. Ich wollte immer ein UV-Tattoo haben.
Oh.
Also eins, was im Dunkeln leuchtet. So wie die Sterne an so weißt du?
Ja.
Und als ich dann angefangen habe, mich zu informieren, war mir erst gar nicht bewusst, wie sowas funktioniert. So, weil es braucht ja eine ganz bestimmte Farbe, damit das leuchtet. Und in der Regel wird da phosphorhaltige Farbe genommen.
Die Tattoos sieht man gar nicht am Tageslicht. Man sieht die nur, wenn das mit UV-Licht oder also Schwarzlicht oder so angeleuchtet wird. Ne? Also sonst siehst du quasi untätowiert aus.
Genau. Ist eigentlich eine geile Sache. Und wenn du dann irgendwo in den Club kommst, dann kommen die ganzen Dinger raus. So habe ich mir das immer vorgestellt. Aber ich habe keinen Tätowierer gefunden, der das macht. Keinen seriösen jedenfalls. Weil die Farbe dann doch gar nicht so unschädlich ist.
Nein, hör auf! Das hätte ich gar nicht gedacht. So.
Was leuchten kann doch nur gesund sein.
Ich war so, ja, Phosphor so, muss ja leuchten. Also.
Kennt ihr die Story der Radium Girls?
Radium Girls? Nein.
Das war die früher als das, also als Zweiter Weltkrieg. Man hat Uhren anfertigen lassen, die eben für Piloten oder auch Soldaten und so, die dann dieses geleuchtet hat, wie man es so kennt, ne, dieses so grünlich leuchten dann im Dunkeln. Und es war damals irgendwas Radium so, ne? Und die Mädels, die es gemacht haben, die haben den ganzen Tag in dieser Fabrik gearbeitet und haben immer diese Pinsel abgeschleckt und dann da drauf gemalt. Alle gestorben an Krebs. Und zwar unangenehm. Denen sind teilweise die Kiefer zu Lebzeiten abgefallen vor lauter Tumor und so.
Ach du Scheiße.
Yay! Die Firma hat später nicht bezahlt. Die hat gesagt, die Frauen sind selbst schuld, die haben irgendwas unsachgemäß gemacht.
Crazy.
Man hat ihnen aber nicht gesagt, dass es radioaktiv ist und sie umbringen wird. So, ne? Also ja, kleiner Side-Fact nebenbei.
Nochmal kurz zum Phosphor. Also mir hat jeder Tätowierer gesagt, nee, mach ich nicht.
Tu es nicht.
Mach ich nicht, haben die gesagt. Nicht, tu es nicht, mach ich nicht. Mhm. Und dann habe ich mich halt beim ersten Mal für den Hades auf dem Arm entschieden. Den Gott der Unterwelt, der mich an den Weg zur Unterwelt erinnern soll.
Mhm. Geil, wie alle mit dem Tod hier liebäugelt. Mhm. Ich habe einen Batman. Offenbar. Und da war ich noch Gangster, als ich den hab machen lassen, um mich zu erinnern, dass es immer einen gibt, der stärker ist als du.
Auch
nicht, weil
sehr
ich Batman bin,
Message.
Sondern weil, egal wie krass du bist, es kann jemand kommen, der dich fertig macht halt.
Aha.
Und das ist dann halt Batman.
Ah.
Weißt du so, also du bist der krasseste, du bist der Pinguin, der Lord, der Joker, whatever, aber dann kommt Batman und gibt dir halt. Da hast du nie vergessen.
Geil.
Und das habe ich tatsächlich aus einem Batman-Comic. Das war so ein von den Detective Comics, so eine Short-Story, wo so ein Typ so im Knast sitzt und Batman hat und alle ihn so, ey, bist du ein Batman-Fan oder was? Der hat mich hier reingebracht. Und der ist so, mich auch. Und so, und dann so ist dieses Comic. Und ich so, boah, geil, freu ich auch. Ja. Ey, halt also nicht viel im Kopf, muss ich ganz ehrlich sein. Ey, meine neue Lieblings ist ja die Fulan Devi hier.
Die ist doch wirklich cool.
Die liebe ich. Also das ist mein für starke Frauen, die, wenn es richtig scheiße läuft, irgendwie... noch krasser werden als die Welt.
Mhm.
Also was habt ihr noch so vor?
Oh, gute Frage. Max, hast du zuerst eine Antwort?
Komm, sag mir, ich tätowiere mir alles wie Litfaßsäule. Ja.
Wie eine Werbefläche, geil.
Ich hoffe, einen Werbepartner endlich zu finden. Drapalin, genau.
So, also über den Bauch. So.
Den zahlt mir.
Okay. Ja, bei mir ist auch, ich sammle Tattoos eigentlich mittlerweile so wie Souvenirs. Immer wenn ich an einem schönen Ort bin auf der Welt irgendwo, lasse ich mich tätowieren, einfach weil ich Bock habe, was mitzunehmen, was mir keiner kaputt machen und keiner wegnehmen kann. Und das muss nicht immer dann so eine diepe Wirkung oder diepe Message haben, sondern einfach wie so ein Souvenir. Mhm. Und so größere Projekte, ich bin ehrlich, Leute, ich fühle mich alt, ne? Ich habe keinen Bock mehr auf den Schmerz. Früher fand ich das alles geil, aber heute, ich würde mich am liebsten einbalsamieren mit dieser Betäubungscreme. Und,
was
oder
ist denn
mich
los
in der
mit dir?
Ich mag das nicht mehr, diesen langen Schmerz. So ein kurzes Piercing vielleicht, ja. Aber wenn ich jetzt so 7-8 Stunden, mein Rücken hat 7 Stunden gedauert, ich würde weinen.
Mhm. 7 Stunden ist schon krass.
Ja.
Nee, das muss. Also ich habe letztes Mal, als ich mich wieder, aber nebenan auch so ein, in Bayern sagt man, ein drummer Kerl. Und der so, oh, ich brauche jetzt unbedingt diese Creme. Und dann musste der Tätowierer los, die noch holen und so. Ach. Und ich saß halt die ganze Zeit, nee. Und ich immer so, nee, das ist Kopfsache halt so.
Ich habe vor, meinen rechten Arm noch ein bisschen mit Pilzen zu verschönern. Oh. Und
mit Psychedelic Mushrooms?
Yes, ja. Dann habe ich vor, irgendwo wird Albert Hoffmann irgendwann mal landen bei mir.
Ja, das ist ein gutes Tattoo. Den habe ich tatsächlich auch als junger Mann, hätte ich den eigentlich schon machen wollen, ja.
Also du lässt dir Psychedelic Mushrooms tätowieren, bunt oder
Nee, ich glaube, so auf bunte Tattoos habe ich mittlerweile weniger Lust. Wird ein Black and White Ding. Und was ich noch haben möchte, unbedingt, da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil wir reden ja auch gerne über Aneignung und sowas. Mhm. Obwohl bei Tattoos ist alles Aneignung. Ich hätte gern so ein Maori-Ding. Das finde ich super geil. Das finde ich super, super geil.
Da hast du übrigens gerade was Wahres gesagt, ne? Ich war letzten Sommer oder so, also das hat sich jetzt gehäuft. Stehst du dann da irgendwie im Fit draußen trainierst, weiß ich nicht, und andere Dudes ziehen ihre T-Shirts aus und dann hast du irgendwie so 25-Jährige, die halt den ganzen Körper voll haben mit Knast-Tätowierungen, also auch mit Sachen, die eine Bedeutung haben, weißt du, Sterne an den falschen Stellen und so weiter. Das ist eine Art von kultureller Aneignung, bei der es mir auch ein bisschen so manchmal mich zusammenzieht, weil ich mir denke, Leute sind dafür halt getötet worden. Mhm. Für das, was du dir hier gerade nimmst, sind Leute gestorben, so. Also, die wurden zu Tode geprügelt, teilweise in russischen Gefängnissen für solche Tätowierungen. Und du hast ja halt aus Stilgründen. Aber ich spaß mir dann was zu sagen, weil, mein Gott.
Ja, die Zeit ist auch nicht mehr so, ne?
Aber es ist irgendwie schon krass, oder?
Also, es ist immer so, wenn Dinge groß werden. Und Dinge werden immer groß, weil andere sie feiern und dann es einfach übernehmen. Und irgendwann wird nicht mehr hinterfragt, wo es herkommt. Hashtag Religion.
Ich glaube, darum geht's, ja.
Dann ist das auch nicht mehr aufzuhalten. Und klar gibt's dann die Originals, die Pioniere, die sich denken, Alter, was macht ihr hier gerade mit meiner Kultur?
Mhm. Also ich finde schon gerade bei Tätowierungen, die eine aktive Bedeutung haben, also für die es so bei denen es Leute gibt. Bei den Maori weiß ich es jetzt nicht, das müsste man halt rausfinden. Und dann halt auch, ob du vielleicht dann halt dann doch dorthin musst und es zumindest dir von so jemanden holen musst, damit es in Ordnung ist, da wenigstens so weit zu gehen. Ich meine, im Grunde weißt du, was es ist? Es ist mit fremden Federn schmücken, wenn die Dinge halt für andere Menschen eine Bedeutung haben. Und da sind wir heute eigentlich schon ein bisschen sensibler und ich verstehe nicht, wieso man von Knackis immer alles nehmen darf. So, es ist halt ein nicht geschützter Kulturkreis. Also Gefangene haben keine Lobby. So, niemand wird je sagen, ey, weißt du eigentlich, diese Tätowierung hat eine Bedeutung. So, also ich würde mir manche Sachen nicht stechen lassen. So, weil die haben eine Bedeutung, so, weißt?
Ich bin ja auch ein Freund von Originalen. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, das dort machen zu lassen, wo es herkommt, na, safe würde ich es da machen. Mhm. Also deswegen habe ich auch noch keine Ayahuasca-Geschichte gemacht, weil das mache ich nicht in Europa.
Mhm. Wir waren ja beim Thema Tätowierung mit Bedeutung und da habe ich ja so meine Erfahrung mit, nicht unbedingt auch an meinem Körper, sondern meine Sklaven finden ja manchmal das Thema Tätowierung auch ganz interessant und für den einen oder anderen ist das sogar eine richtige Auszeichnung, ein Tattoo zu tragen, was eine ziemlich krasse Message verkörpert, beispielsweise Eigentum von Nina. Und da gab es tatsächlich schon Momente, ich glaube, da habe ich schon mal drüber geredet in der Vergangenheit.
Er sagt nicht, da steht Eigentum von Nina.
Klärt. Ja, exactly. Ich habe unter anderem schon mal einen Sklaven eigenhändig in meiner Handschrift auf einer großen Erotikmesse tätowiert, auf dem Popo. Und der Sklave dachte sich wohl, das ist ein sehr tolles Versteck für so ein Tattoo, wenn man verheiratet ist und zwei Kinder hat. Und ja, am Po sieht es vielleicht keiner mehr, wenn die Ehe nicht mehr ganz so spannend läuft.
Das sieht seine Frau auf jeden Fall irgendwann, nur weil er seinen Po nicht sieht.
Ja.
Er so, sehe ich nie, so kann gar nichts passieren.
Genau, also tatsächlich, bei diesem Sklaven lief jetzt vielleicht mit der Ehefrau gar nicht mehr so viel. Der hat nämlich natürlich zusätzlich auch lackierte Fußnägel getragen und sowas, die Frau nicht mitbekommen hat. Aber ab und zu ist auch mal ein Arztbesuch fällig gewesen und da kann man dann nun wirklich gar nichts verbergen. Stellt euch vor, ihr hättet zwischen den Pobacken den Schriftzug in ungefähr so 10-15 Zentimetern Länge Eigentum von Nina Workout beispielsweise und müsst dann auch mal die Backen beim Urologen oder meinetwegen der Gynäkologin spreizen. Wie würde es euch damit gehen? Denn ich glaube, da kommt es doch sehr auf den Arzt an.
Stolz, da musst du stolz sein. Das musst du mit Stolz tragen.
Richtig. Ach, das kannst du sagen, dass du das direkt so beantwortest. Meine Sklaven sind wirklich stolz darauf. Der Arzt in diesem Fall hat nämlich gesagt, oh, das ist aber eine interessante Stelle für ein Tattoo. Und anstatt, dass er sich schämt und vom Stuhl rutscht, empfindet er in diesem Moment einen weiteren Kick. Das gibt meinen Kunden einen permanenten Kick. Nicht nur beim Tätowieren, nicht nur das Wissen zu haben, beim Arbeiten beispielsweise auf seinem Popo zu sitzen, da ich bin jetzt tätowiert von der Herrin, sondern immer wieder, wenn das irgendwie zur Sprache kommt, hat das was mit der eigenen Sexualität zu tun.
Ich finde es gut.
Aber das ist ein sehr guter Punkt, Nina. Was haben deine Kunden denn für Modifications? Also du hast ja bestimmt einiges gesehen.
Oh ja, also besides irgendwelchen Tätowierungen habe ich da tatsächlich auch schon heftigere Dinge gesehen. Wie zum Beispiel die Tulpe.
Die erste Tulpe habe ich im Knast gesehen.
Die habe ich gestern noch gebaut.
Ja, wahrscheinlich nicht. Ich hoffe nicht die. Ansonsten wünsche ich Jenny und dir alles Gute.
Für die nächsten Wochen?
Ich weiß mittlerweile, was das ist. Nein.
Um das blumig zu umschreiben. Es gibt Menschen, die sich... ja, das war Absicht. Es gibt Menschen, die sich... Und das lag nicht in meiner Hand. Dieser Kunde kam schon modifiziert zu mir und wollte das einfach weiter ausleben. Aber es gibt Menschen, die sich dabei anleiten lassen, auch ihre Genitalien zu modifizieren. Und wenn wir uns jetzt das männliche Geschlechtsteil kombiniert mit der wunderschönen Blume Tulpe vorstellen, dann können wir uns vielleicht langsam ausmalen, was manche Menschen ihrem besten Stück antun.
Na gut, das Ding ist, das Ganze heißt eigentlich Subinzision. Mhm. Und tatsächlich ist das also eigentlich die Spaltung der Harnröhre, so, ne?
Ja, so. Genau. Und das sieht wirklich krass aus.
Es sieht wirklich krass aus.
Ja, du siehst die verschiedenen Schichten des Körpers, der Haut, des Fleisches und so weiter. Das bleibt quasi auch immer in gewisser Weise offen. Und auch diese Modifizierung dauert Wochen und Monate, bis das so weit ausgeheilt, kann man ja gar nicht wirklich sagen, ist.
Das Ding ist, es tut weh beim Zuschauen. Also es ist wirklich, das ist eine Sache, die siehst du und das tut, du denkst, wow. Ah. Und weißt du, um es noch geiler zu machen, der Typ, bei dem ich das gesehen habe, das war so ein uralter Russe, der war schon gefühlt, war da auch irgendwie 75, aber war wahrscheinlich jetzt 35. Und der hat es in irgendeinem russischen Knast hat er das mit einer Cola-Dose gemacht.
Aber ist das nicht was? Also sind die, ich
mit
meine,
einer Dose?
Ich habe mir mal Krampfader entfernen lassen.
Hammerhart. Das war schon krass.
Das tut auch weh. Das tut auch weh. Alle sagen, das tut fürchterlich weh.
Ey, Spaß beiseite, aber das ist doch was du nur auf Stimulantien machen kannst, oder? Das funktioniert doch sonst gar nicht.
Nee, also in der Tat sind die Sklaven, die ich kenne, die heftigsten Körpermodifikationen haben, absolut abgewandt von irgendwelchen Stimulantien. Also das ist aber nur meine Erfahrung. Natürlich kann jeder da eine andere Erfahrung haben, aber ja.
Ich glaube, du hast recht, weil also tatsächlich ist es... Also es gibt
geht
schon,
ums Empfinden auch
es geht ja ums
Schmerzes.
Empfinden, genau. Du willst das ja spüren. Und alles, was das weniger schmerzhaft macht. Also ich habe gerade den bekannten Fall des Kannibalen von Rothenburg gemacht. Und da war tatsächlich eins der Themen, der Empfänger war sehr auf Stimulantien und hat nicht aus... Also der wollte mehr spüren. Der hat gesagt, ach Mensch, es tut gar nicht so, wie gedacht so.
Ganz genau. Also das ist auch meine Erfahrung. Es soll wehtun.
Genau, man muss ja nur überlegen, wenn Schmerz... Also es gibt jetzt, wie gesagt, wir haben verschiedene Gründe. Leute, die sowas machen, es kann sein, dass sie Schmerz suchen. Richtig. Es kann aber auch sein, dass es um das Ritual geht. Tatsächlich kommt diese Praktik, es gibt nämlich traditionell, ist es eine Initiationszeremonie in Australien, also in irgendwo Zentralaustralien, Aborigine. Und ich habe so den Namen rausgeschrieben, Pura Ariltal Kuma. Also Roman, wenn dir jemals das jemand vorschlägt in Australien,
don't do it.
Sei vorsichtig. Frag nochmal nach. Sag nicht einfach, ich jetzt schon mal da bin.
Da, wo es herkommt.
Also wenn wir schon bei, mir wurde letztens Kambo angeboten.
Ich auch würde immer vorsichtig nochmal, mir das bei jemand anderem erstmal zeigen lassen.
Ich weiß, was Kambo ist, aber das mache ich auch nicht in Europa.
Die haben, weißt du, wie die das machen? Die schmeißen sich zu fünft auf diesen Typen drauf. Die legen sich und halten den an allen Stellen fest, so, um das zu machen. Und ich habe versucht rauszufinden, warum. Es gibt den Verdacht, dass es eine Art Empfängnisverhütung ist, weil das Sperma dadurch früher
an die Oberfläche.
Ja, abgeht, ja. Und nicht so weit reingeht.
Ist nicht aber die Verhütungsmethode der Wahl, würde ich sagen.
Digga, dann zieh doch, also mach das nicht.
Themawechsel. Und deswegen erkläre ich euch jetzt, was Cambo ist. Cambo ist ein Froschserum. Mhm. Bufo Alvario. Muss man sehr vorsichtig sein. Bitte Leute, nicht an Kröten lecken. Da sind sehr viele Nebenstoffe mit dabei, die den gewünschten Effekt nicht eintreten lassen. Da gibt es Menschen, die sich genau damit auskennen. Und die meisten tun es eben nicht. Deswegen, liebe Kinder, bitte nicht an Kröten lecken.
Ich würde gerne nochmal aufs Grundthema zurückgehen. Also wenn wir sagen Körperveränderung, Veränderung des Status quo, das, was wir hier mitgebracht haben, da ist ja der eine Gedanke, den haben wir jetzt schon, es ist das Schmücken, vielleicht darüber auch was ausdrücken wollen, eine Tätowierung, die was bedeutet oder die dich abgrenzt oder die dich als Zugehörigkeit symbolisiert. Also diese ganzen Dinge sind möglich. Es gibt diesen Gedanken des Schmerzes, also dieses Prozesses, den Masochismus. Es gibt den Gedanken, dass man besonders... Was gibt's noch?
Ich kann mir nicht ganz grundlegend anfangen? Was ist denn mit Sport? Also Sport ist ja...
Das ist das Nächste, ja.
Das ist ja das, Body Modification, das Natürlichste an Body Modification.
Bodybuilding.
Überhaupt, genau.
Was die Nina nie gemacht hat, wo sie überhaupt, weil sie überhaupt keine Ahnung gibt's von
keine
hat,
Fotos
das, muss
von.
Man da, das nee. Ist absolut, man, wer so Gerüchte. Aussieht, hat doch nie irgendwas gemacht. Aber nee, auch dazu vielleicht nächste Woche mehr. Sondern tatsächlich finde ich, beim Bodybuilding ist es ja schon so, dass du, wenn du schaust, wenn jetzt einer sagt, ich möchte Hammerwerfer werden, dann trainiere ich dorthin, dass mein Rücken stärker ist, meine Beine, was auch immer. Ne? Ich trainiere speziell, dass ich diese Leistung bringen kann. Modifiziere also oder entwickle meinen Körper an einen Punkt, um eine bestimmte erwünschte Leistung zu erbringen zu können. Ne? Und jetzt gibt's aber, finde ich, auch noch dieses, okay, allgemein Fitness, ich will so aussehen, aber am massivsten ist natürlich, wenn du wirklich einen echten Bodybuilder nimmst, also voll auch mit der zu allen Hilfsmitteln greift, die du benutzen kannst, also von Tremolo bis alles mögliche in sich rein. Und da finde ich, ist es ja schon krass, weil du kannst dann diese Modifizierung, diese Veränderung zwischen einem normalen Mensch, Leute, ich weiß nicht, ob ihr schon mal jemand wie Markus Rühl in Wirklichkeit gesehen habt. Der Unterschied zwischen einem echten Bodybuilder, Schwergewicht und einem normalen Menschen, den seht ihr gar nicht, weil ihr kennt die auf der Bühne stehen neben anderen Bodybuildern. Mhm. Wenn die neben einem normalen Menschen stehen, das sieht aus wie eine andere Spezies. Mhm.
Ja.
Ich habe mal einen Bekannten von mir, den habe ich mal fotografiert, als ich noch aktiv fotografiert habe. Und der kam gerade von der deutschen Meisterschaft, hat die auch für sich entschieden und er zieht das T-Shirt aus. Und die haben einen KFA von Nina, du weißt das Beste.
Die Herren oder? Haben... Boah, die Herren haben manchmal sogar noch weniger, 3, 4, 5.
Ja, geht
Frauen
so
7, 10. Ja.
Und du siehst halt jeden Muskel. Und die sind auch noch mies trainiert und natürlich, wie Max schon sagt, unterstützt worden mit Medikamenten. Und das ist schon, also da denkst du auch wirklich kurz, wow.
Und das geht aber noch weiter. Also ich kenne natürlich Menschen, die schon seit 25, 30 Jahren Bodybuilding betrieben haben, insbesondere meinen Coach damals. Und da geht es dann gar nicht mehr darum, eine krasse Form zu präsentieren. Das ist sowieso der Fall. Es geht darum, im nächsten Jahr die Wade noch ein bisschen zu verbessern. Die Abs, also die Bauchmuskeln noch ein bisschen mehr raus. Es geht wirklich um die Modifizierung gewisser Areale.
Ja.
Riesengefahr dabei. Ich glaube, das kann bei Modification in allen Fällen, auch bei dem, was wir heute besprochen haben, gut. Also ich stelle mir das sehr wahrscheinlich vor, eine Körperschemastörung.
Absolut.
Wenn du guckst, und da sind wir, das finde ich jetzt gut, dass wir jetzt den Kreis hast, ein bisschen, wenn du guckst, weil was ist denn ein anderes Zeichen um eine Veränderung, die du von außen sehen kannst, die auch vielleicht zeigt, dass innen irgendwas gar nicht mal so normal oder gesund ist. Ne? Also wie jetzt gesagt, wenn ich mir die Hörner in die Stirn machen lass, die Augen tätowieren lass, die Zunge spalten lass. So, das ist ja schon etwas sehr, sehr Auffälliges, was nach außen getragen wird. Und eine andere Form, die mir einfällt, mit der die Menschen das machen, ist natürlich die Essstörung. Ist natürlich zu sagen, hey, also nicht freiwillig, aber die Anorexie oder so dünn zu werden, ne, sich fast schon aufzulösen, ist ja auch diesen Schmerz nach außen zu tragen vielleicht. Da könnten wir brauchen Leute, ich möchte da gar nicht so viel drüber reden, wir brauchen eigentlich jetzt einen riesen Bodybuilder, mit dem wir darüber reden müssen. Also da steckt ja definitiv was dahinter. So. Vor allem auch beim Bodybuilding ist ja auch, du hast ja dieses... Also ich zeige euch jetzt mal, wie das aussieht, wenn man... Nein, das war... ich war ja so ein bisschen... Ich schwimme da jetzt seit über 20 Jahren so ein bisschen mit diesem Körperschema-Problem. Mir fällt immer erst auf, wie groß ich bin, wenn ich Klamotten kaufe. Mhm. So, ne, dass ich merke, okay, scheiße, ich brauche eigentlich... Das ist 3XL. ne, damit es ein bisschen weit ist. Also XL ist.
Du denkst geht, eigentlich, XL, du bist so ein Lauch,
ich denk,
ne?
Ich bin so, ich schaue Männer und sehe, ich denke, ich bin genauso wie die. Und dann sehe ich aber, okay, irgendwie die Kleidung, die ich brauche, gibt's nicht. So, weißt du, ich muss die bestellen und dann kommt die und dann ist sie trotzdem, oder ist sie zu kurz oder was. Also, das merkt man selber gar nicht mehr. Und ja. Ein Satz, der da wirklich wichtig ist, den habe ich nämlich nicht beim Tätowieren, den habe ich nicht bei diesen Implantaten gehabt, den habe ich aber schon beim Bodybuilding gehabt. Ich war genau einmal glücklich. Und es war nach 3 Monaten. Und danach nie wieder. Ich habe es nie wieder geschafft zu sagen, oh, jetzt bin ich zufrieden. Sondern es war einmal. Nach 3 Monaten war ich einmal zufrieden. Da habe ich nämlich das erste Mal so ein bisschen Bizeps, schauen, Spiegel und so. Und dann kam direkt dieser Moment, wo ich so, ey, nimm mal deine Arme runter, Alter. Schau mal der oder schau mal der. Und dann ab dem bin ich, renne ich eigentlich, ohne irgendwo hinzukommen. Und das ist und aber auch wieder typisch ich halt.
Nee, das ist gar nicht typisch du. Das ist Real-Life-Instagram. Weil da ist es genau das gleiche Muster. Der Vergleich mit dem anderen Ideal.
Mit dir selbst. Mit dir selbst. Das ist ja das Problem. Du hast, wenn du anfängst Bodybuilding, dann hast du dieses, nach 3 Monaten siehst du eine krasse Veränderung. Wenn du 3 Monate richtig durchstehst, das erste Mal in deinem Leben, du siehst so viel besser aus als 3 Monate
vorher. Menschen sprechen dich sogar an, so, ey, machst du Sport?
Das erste Mal, du siehst, dein Bizeps besteht aus 2 Teilen, was auch immer. Und dann plötzlich fällt dir aber auf, dass das ja gar nichts ist, wie du jetzt aussiehst. Mhm. Und ab dem Moment renne ich halt einer Form hinterher, die ich ja gar nie...
Man rennt quasi immer einer Bühnenform hinterher, die im Alltag nicht haltbar ist.
So, die gibt's ja. nicht. So die Form, die ich haben will, die gibt's gar nicht für mich. Die ist nicht realistisch. Und du hast aber auch nie wieder dieses Gefühl, was du dann nach diesen 3 Monaten hattest, war ja so, oh, jetzt bin ich zufrieden, so, weil du danach, ich hab's nie wieder.
Ey, also ich kann dir nur sagen, dass das, wenn du, ich glaube, es ist egal, welchen Sport man ernsthafter betreibt. Sport setzt ja Botenstoffe frei. Und wenn du dann die Verbindung zwischen diesen Glücksgefühlen hast, plus Menschen sprechen dich an, plus Veränderung, plus du siehst was. Und irgendwann ist es auch da, die Jagd nach dem, nicht mehr nach dem weißen Drachen, aber nach dem Drachen. Ne? Mhm. Nach dem Glück.
So, da sind wir, wisst ihr, wo wir jetzt sind? Jetzt sind wir ganz am Anfang, wo ich gesagt habe, eigentlich kannst du es nur innen drin. So. Du kannst das alles nicht von außen holen. Und leider ist unser Körper halt eigentlich nur die erste Verlängerung von diesem Innen nach außen.
Ja.
So, weißt du, hätten wir darüber reden sollen eine Stunde lang, weil ich habe heute einen Satz, also mir hat heute zu jemand ein Wort gesagt, das ich noch nicht verarbeitet habe. Und ich war heute extra, ich bin allein in einen Kaffee gegangen, habe mir einen Cappuccino gekauft und eine vegane Nussecke und war so da gesessen und musste das verarbeiten. Wisst ihr, was ich habe? Das ist ein Sonnenfleck, hat sie zu mir gesagt. Das ist aber eigentlich ein Altersfleck.
Leute, Alarma.
So was kriege ich auf der Nase gerade.
Die ersten Altersflecken im Team.
Und sie sagt zu mir, die Ärztin sagt Sonnenfleck und ich so, und sie so, ja, früher hat man Altersfleck gesagt. Und ich so, ich wünschte, es hätte es jetzt nicht noch hinten dran gehangen, weil dann hätte ich... Und das ist natürlich was, das ist so, ich muss damit... Ich habe jetzt Altersflecken.
Diggi, du bist nicht allein.
Du kannst es als Sommersprosse verkaufen.
Du bist nicht allein. Mir ist letztens ein weißes Haar aus dem Ohr gewachsen.
Aus dem Ohr? Digga, das ist richtig Granddad-Style.
Ja, aber wirklich, ich habe gedacht, ey, wenn die Haare... Habe ich immer gedacht, Menschen, denen Haare aus den Ohren wachsen, ist vorbei.
Das habe ich das schon seit 3-4 Jahren. Digga. Ich hab bei mir die Ohrhaare, die fallen mir erst auf, wenn die so lang sind, dass sie in meine Sicht kommen, so von der Seite, wie beim Wind. Dann denke ich mir, was ist denn das? Ach so, dann schnappe ich die so aus der Luft und rufe die einfach raus. Nee, aber dieser Altersweg. Weil jetzt mache ich was, das wird euch alle euer Leben, alle werden jetzt gleich gefickt sein und dasselbe machen. Also, nehmt eure Handfläche, macht eine kleine Faust, also nicht zu fest, sondern eher so locker. Und jetzt gibt's einen Test, der sagt, also bis zu welchem Stand ihr noch die Haut eines jungen Menschen habt. Und zwar nehmt ihr Zeigefinger und Daumen der rechten Hand, linke Hand macht die Faust und jetzt greift ihr die Haut an eurer Oberfläche. Jetzt greift ihr so ein bisschen, dass ihr schön Haut zusammen habt, zieht die hoch und wenn die direkt wieder verschwindet, wenn ihr loslasst, habt ihr noch junge Haut.
Tada! Okay. Ich hab junge Haut!
Ich auch. Und, wenn das nicht mehr ist, dann habt ihr alte Haut. Ey. Und das geht nie wieder zurück. Und so ist es mit dieser Scheiße auch. Das ist doch krass und jetzt muss ich echt lernen. Ich habe noch nicht mal gelernt, dass ich mich selber lieben muss. Dass ich das nicht von außen, dass ich mir selber Aufmerksamkeit geben muss, dass ich mir selber genügen soll. Und jetzt muss ich schon lernen, mich langsam davon zu verabschieden, dass diese Hülle hier
verfällt. Ich habe heute einen richtig krassen Satz gehört, weil ein Bekannter von mir, mit dem habe ich ähnliche Themen heute gehabt, und der meinte, es ist schon viel Wahres dran an alten Lehren nach einem halben Leben. bist du eigentlich auch schon halb tot.
Oh, und, was haben wir denn für Downer hier?
Also nein, das soll gar kein Downer sein. Freunde, da ist viel Wahres dran und es soll uns daran erinnern, dass das Leben vergänglich ist. Und das ist eigentlich doch auch was Wunderschönes, weil es ist halt ein Prozess. Und nur weil wir halt, jetzt, oh Gott, Alter, jetzt wird's psychedelisch, weil wir halt ein Ego haben. Nur weil wir die Tiere sind, die ein Ego haben. Mhm. Nur deswegen machen wir uns doch überhaupt so eine Gedanken. Mhm. Wir haben verlernt, einfach zu sein.
Das ist sehr schön, was du sagst. Und wir wissen auch alle nie, wie lang es noch geht. Ne? Also wenn das Leben schon halb rum ist, wer weiß, ob morgen noch einmal die Sonne aufgeht und dann nochmal zu Lunaris liest, mach das Tattoo. Das Leben ist halb rum. Es ist jetzt Zeit. Ja, wenn du Bock drauf hast, seit 15 Jahren, do it.
Eine Geschichte erzähle ich jetzt noch kurz, apropos Modification. Mach das nicht im Knast, wenn ihr den Leuten nicht vertraut, die das machen. Da gibt es nämlich die bekannteste Story ist von jemandem, der den Rücken tätowiert haben wollte und die dem dann eine Waschmaschine drauf gemacht haben.
Ich kenne dieses Bild mit dem Einhorn, wo er da so ein Strichmännchen.
Es ist echt. Ja. Also wirklich, da haben Leute sind übel überrascht gewesen von Tätowierungen im Knast. So, da. Wir haben jetzt, wie gesagt, es war ein bisschen eine zusammengeschusterte Folge. Wir wollten euch einfach ein bisschen was geben.
War es eine gute Idee?
Also ich finde, es war ganz klar, es war keine gute Idee, das machen zu lassen. Warum nicht? Wieder, ich finde ganz ähnliche, das ist noch schön, genau. Bei solchen Sachen wie Body Modification bin ich dafür, dass ähnliche Standards angesetzt werden wie bei BDSM oder wie bei Konsum. Mhm. Heißt Set und Setting, heißt einfach sich ein bisschen drüber informieren. Und das würde bedeuten, ich hätte niemals ein temporäres Tattoo auf eine Art stechen lassen, weil ich habe später gelernt, es gehört nur in die oberste Hautschicht. Mhm. Digga, wir haben das mal schnell einen halben Zentimeter, der so tief wie die Nadel reingeht. Das kann doch, das wächst doch 20, 30 Jahre, wächst das nicht raus. Und macht das lieber nicht. Das ist bei mir, dass ich halbwegs clever war, das an der Stelle zu machen, wo es mir heute noch egal ist, ist eigentlich ein Zufall. Einer, dem wir die kompletten Arme tätowiert haben, Pierre Mann, rest in peace, ist verstorben mit, ich glaube, 1920 ist der Junge schon an einer Überdosis gestorben damals. Ja, aber der hat ausgesehen. Davor, ne, das war nicht gut. Also, macht das nicht.
Ja, sucht euch Leute, die sich auskennen, wie Max gesagt hat, wie in allen Bereichen, wo es Experten gibt, darf man die auch gerne zu Rat ziehen.
Auch ein schöner Satz, Gestaltung des Avatars. Die Sache ist, wie bewusst man es macht, weiß man es, dass man ihn gestaltet oder verletzt man sich gerade unbewusst im Verhältnis zu sehr.
Schön.
Auch da, und das ist nämlich ein bisschen die Quintessenz, es ist euer Avatar. Ihr könnt aussehen, wie ihr wollt. So. Und ihr könnt mit euch machen, was ihr wollt. Und wenn ihr meint, dass ihr eine Tulpe haben solltet anstelle was auch immer, dann ist es euer gutes Recht. Ich sehe da nicht mal diese Grenze, auch bei den Schönheits-OPs, wo da gab es immer diese Diskussion, und die Krankenkasse muss dann zahlen, wenn da was schief geht. Ja. Hey, fuck you. Weißt du, wie ich meine? Andere Leute sitzen 50 Jahre auf ihrem Arsch, ohne einmal Sport zu machen und dann muss ich dafür bezahlen, dass der Rückenprobleme hat. Also nein.
Außerdem stimmt das auch gar nicht. Du unterschreibst nämlich bei diesen selbstverschuldeten Eingriffen, dass du selber dafür aufkommst.
Ja, aber die retten dich trotzdem. Wenn du jetzt
die lassen sich nicht verrecken,
Ich möchte trotzdem noch eine Anmerkung dazu geben, weil ich bin uneingeschlossen deiner Meinung, Max. Na, das ist ja eigentlich selbstverständlich, Selbstbestimmung. Und trotzdem ist es auch hier Konsumkompetenz, immer ergründen, warum möchte ich das tun? Was ist der wirkliche Beweggrund? Und wenn dann ist und du nicht sicher bist, dass das dann dich wirklich erfüllt, dann denk nochmal drüber nach.
Richtig, das ist genau das wieder mit dem im Innen oder im Äußeren suchen. Also keine OP der Welt wird dir Selbstbewusstsein geben oder wird dich glücklich machen. Gerade so, wenn ich auch oft von Mädels gefragt werde, ne? Aber das muss, also man darf eine, dann bin ich glücklich, einen Glaubenssatz nicht an irgendeinen Eingriff koppeln. Das wird nicht eintreten. Das lässt sich nur wirklich im Inneren finden.
Ein Ding habe ich damit. Jetzt habe ich kurz überlegt, warum habe ich das gemacht damals mit den Perlen? Mhm. Und jetzt gibt es nämlich ein Problem. Und das ist jetzt für Erwachsene, weil ich habe selber noch nicht, ich habe die Lösung noch nicht. Aber guck mal, ich war zu dieser Zeit, ich war suizidal noch. Also ich war nicht fit so, ne? Es war nicht recht sicher, dass ich hier sein will, dass ich Ding. Also ich habe mich nicht leiden können. Mhm. Und über dieses mir auf diese Art Schmerz zufügen, bin ich mir eigentlich sicher, dass ich manche Dinge umschifft habe oder überlebt habe sogar, die ich vielleicht sonst gar nicht anders hätte tun können. Weißt du, so das hat mir ein Jahr lang Kraft gegeben vielleicht.
Verstehst sehr gut.
Das ist ein schwieriges Thema und ich kann euch auch da keine richtige Antwort geben, weil ich habe das ja mit Jugendlichen, wenn ich mir die Jugendlichen anschaue, ob das Konsum ist, dieses exzessive Konsum, auf der einen Seite Komasaufen, auf der anderen Seite Oxy nehmen und so weiter, bis zum Abkacken oder häufiger bei Mädels dann die Essstörungen. Das ist ja für diesen Moment, benutzen die Leute da Krücken, um durch irgendwas durchzukommen, was sie vielleicht sonst gar nicht schaffen könnten. Natürlich ist das eine Scheißkrücke, aber wisst ihr, was ich meine?
Total. 100%. Es geht auch darum, manchmal sich wieder zu spüren. Ja. Weil wenn man sich so taub fühlt, weil man auch innerlich einfach leer und lost ist, kann so ein Schmerzreiz, auch wenn es eine Scheißkrücke ist, aber dazu führen, dass man sich einfach mal wieder spürt. Und das trägt einen dann wieder weiter in die nächsten Momente und man lässt eben, man gibt vielleicht nicht auf.
Wir sind ja alle drei Erfahrungsexperten in unserem Gebieten. Und wir können das ja nur sagen, weil wir genau diese Krücken benutzt haben. Wir haben sie ja selbst benutzt. Ich wüsste gar nicht, wo ich ohne die Substanzen wäre, ob ich hier wäre, weil sie mich natürlich von meiner Lebensrealität flüchten haben lassen. So, ne? Und das ist alles komplett nachvollziehbar. Und trotzdem ist es gesünder aus der heutigen Erfahrung, die wir alle haben, zu sagen, hey, guck doch mal warum. Und geht's nicht vielleicht auch anders?
Und also da kann ich wirklich, um jetzt auch noch einen Tipp zu geben oder einen Rat zu geben, da wirklich, ey, es ist tatsächlich Sport. Es ist also das, was ich in dem Moment nämlich gemacht habe wieder so, das hätte ich auch über exzessiven Sport schaffen können. Das ist jetzt auch nicht immer das Richtige, aber wenn ihr euch wehtun wollt, wenn ihr sowas fühlen wollt, wenn ihr vielleicht sogar diesen Drang zur ein bisschen Selbstzerstörung habt, geht ruhig mal zum MMA, geht ruhig mal zum Boxen, geht mal zum Ringen. Fühlt euch, reibt euch. Als Kind habe ich das über Skateboardfahren gemacht. Ey, wenn du so eine Wunde im Schienbein hast, dann hast du halt andere Probleme, so als jetzt dauernd drüber nachzudenken, dass du auf dich selber nicht klarkommst. Und da ist, glaube ich, der gesündeste Weg der Selbstzerstörung, in Anführungszeichen, Sport.
Vielleicht, ja.
Vielleicht aber auch nicht. Also ist jetzt doch mein Rat. Für mich
Sport ist, finde ich, immer eine gute Idee. Aber ich habe auf der Erotikmesse vergangene Woche noch was anderes, einen anderen schönen Reizsetzer kennengelernt, der mir noch gar nicht so geläufig war, der auch gesund ist. Und zwar, sag gerne, Max, wenn du das schon kennst aus der Szene, ich kannte es gar nicht aus der BDSM-Szene, kleine Ampullen sowie Parfumflakons, mit denen du dir beziehungsweise einem Sub oder einer Sub einen Ingwer-Shot in den Rachen sprühst.
Ah, okay, krass. Okay.
In den Rachen sprühen. Ich habe es selbst ausprobiert. Mal gucken, ob der Beitrag auch mit der Szene online kommt. Es hat mich überrascht, wie intensiv das ist, wie man nicht vermeiden kann, was zu spüren. Und ich habe gedacht, irgendwas schaut, haha, was soll schon passieren? Es hat seine Wirkung.
Weißt du, wo vielleicht die herkommen? Als Tipp. Bitte. Die kommen, das ist ein Skillset, das ist ein Teil von Skillsets, die auch auf Therapien verwendet werden. Die gibt's auch als Bonbons, das gibt's auch als, also, dass du dich halt fühlst, so, ne?
Genau.
Und wirklich, Leute, es gibt Wege, sich zu fühlen auf eine extreme Art, ohne was kaputt zu machen. Und darum geht's ja eigentlich. Und wenn wir jetzt zurück zum Body-Mod-Ding gehen, manche Sachen kann man nicht rückgängig machen. Ja. Manche Sachen kann man nicht rückgängig machen. Und da ist eigentlich die Grenze. Macht das. Ah, das ist für mich, hier ist mein Fazit für das. Dinge, die ihr nicht rückgängig machen könnt, sind nicht die Dinge, die ihr tun solltet, um zu kompensieren. Dinge, die ihr nicht rückgängig machen könnt, sind die Dinge, die ihr machen solltet, wenn ihr sie unbedingt wollt, wenn ihr sie rein Herzens fühlt und wenn das euer tiefster Wunsch ist. Aber wenn ihr euch eigentlich spüren wollt und wenn ihr vielleicht sogar euch wehtun wollt, dann sollten es Dinge sein, die reversibel sind.
Dafür könnt ihr ganz gerne Abstinenz-Starter-Kits, die ich hier noch rumzuliegen habe, euch holen. Denn da ist eine ganze Box voller Skillsets. Also von kleinen Schießgummis bis hin zu superscharfen Bonbons, Kaltduschen und was man alles so lernt. Genau.
Dann gönnt euch so ein Skillset von Roman oder um noch mehr Eigenwerbung zu machen, gönnt euch eine Session bei einer Domina, die weiß, was sie tut. Denn auch das kann dazu führen, sich selber zu spüren.
Vollkommen richtig. Ist natürlich eher was für Erwachsene. Also BDSM ist ja eine der Methoden, dass man sagt, so, hey, wow, da kriege ich das raus, in einem geschützten Rahmen, ohne was kaputt zu machen, ohne was, wieder dieses, ne, Dinge sollten reversibel sein. Und wir haben drüber geredet, über Armin Maivis kurz und so, da ist ja gerade das Problem, manche Sachen kannst du nur einmal machen und die sollte man vielleicht dann nicht machen. Ne?
In diesem Sinne, ihr Lieben, heute war deep.
Heute findest war deep, aber auch erfrischend und auch teilweise sehr unterhaltsam und lustig, finde ich.
Ja,
ich habe gelacht.
Schön deep auf eine philosophische Ebene. Nicht immer dieses, ey, ich habe Haus und Hof und weißt du?
Das ist ja auch immer so. Ach, und wisst ihr was? Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass unser Gast, den wir vielleicht für nächste Woche ja so gerne hätten und mit dem wir gerne ein Gespräch auf Augenhöhe führen würden, dass der das jetzt hört und sich sagt, nee, Was sind das für Leute? Nee, wir können auch anders. Hör mal noch eine andere Folge von uns. Schreibt ihm ruhig mal. Der soll vorbeikommen. Weil das hat uns eigentlich, und nochmal, das hat uns eigentlich so beschäftigt, dass wir uns darauf vorbereitet hatten. Und das ist so spannend, genau. Weil wir, dabei ist uns was passiert, was Menschen halt passiert, wenn sie gerade was beschäftigt. Wir so, oh, darüber müssen wir jetzt sofort reden. Und ich finde, ich bin sehr stolz auf uns, dass wir gesagt haben, ey, lass doch darüber nochmal nachdenken.
Und miteinander.
Miteinander reden, nicht nur überreden. Und ich hoffe sehr, dass dieses Angebot angenommen wird. Es kommt von Herzen. Das hier ist keine Show, wo jemand vorgeführt wird. Auch das nochmal ergänzen, falls ihr ihm das schreibt.
Genau, es wird kein Beef geben. Wir freuen uns, wenn wir an einem Tisch landen.
Sonst hätte ich ein YouTube-Video gemacht, wenn ich Beef hätte haben wollen. Will ich nicht. Ich will darüber reden, was da drin steckt alles in dem Video, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das dem Macher dieses Videos nicht klar war.
Okay, also.
Falls ihr noch Anregungen, Wünsche, irgendetwas loswerden wollt, dann schreibt uns gerne an gh@swr3.de und wir freuen uns so sehr auf nächsten Donnerstag mit euch.
So, wir sind raus.
Tschüss.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Deutschland, ein halbes Leben. Das ist ein sechsteiliger Storytelling-Podcast über Deutschland, 35 Jahre nach dem Mauerfall. Der ostdeutsche Journalist Christian Bollert, der erkundet mit drei Menschen, die geboren sind am 9. November 1989, warum der Osten anders bleibt und ob das für Deutschland vielleicht auch eine Chance ist. Der Blick auf die ostdeutschen Bundesländer ist aus seiner Sicht zu lange und zu oft pauschalisierend gewesen. Deutschland, ein halbes Leben, findet ihr in der ARD Audiothek.